Gibi ja je.
Ihr hört die Coach Potatoes. Der beste deutsche Football-Podcast der Welt.
guten Abend, es ist Mittwoch, der 21.8. Und wir haben eine 5-2 Guys. Ich habe heute hier Markus Meyer und Oliver Nitschmann. Hey, meine Lieben, schön euch zu sehen.
Ja, schön dich zu sehen.
Danke,
schön
danke.
Schön euch zu sehen.
Ist schon eine Weile her, wa?
Schönen guten Abend, wird wieder Zeit. Ja, korrekt.
Wird wieder Zeit.
Eigentlich viel zu lange.
Ja, Carsten lässt sich entschuldigen, der hat privat gerade ein bisschen um die Ohren und an der Stelle ganz liebe Genesungswünsche an Dani.
Ja, toi toi toi.
Und der Marco seucht ein bisschen vor sich hin, versucht das aber noch in einer halben Stunde hinzukriegen, zu uns zu stoßen. So, worüber wollen wir heute reden? Wir wollten heute einfach mal ein großes Fass aufmachen und über Rassismus im Football reden. Und da wäre eigentlich der Aufhänger gewesen, dass Marco mal so ein bisschen was erzählt. Da gab's so einen kleinen Vorfall, aber es gab auch einen Vorfall bei Hildesheim. Habt ihr das mitbekommen, dass da irgendwie Zuschauer vor ein paar Monaten rassistische Parolen von den Rängen gerufen haben und dass man die Leute da des Platzes verwiesen hat?
Nur gehört. Also beziehungsweise irgendwann gehört.
Nur gehört, genau. Irgendwo mal so ein Zwischengespräch mit anderen Verbänden hieß es mal, ja, das ist nicht, ist kein Einzelfall, das kommt schon mal öfter irgendwie mittlerweile vor. Habt ihr mal irgendwie aus eurer Warte mal irgendwie was über Rassismus im Football mitbekommen?
Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte das Glück, nein. Also während ich Mannschaften betreut habe, habe ich nie die Erfahrung gemacht, dass beispielsweise jetzt Fans gegenüber Spielern oder überhaupt Akteuren in einer Mannschaft ja gegenüber rassistisch sich geäußert haben. Und auch innerhalb von Mannschaften würde ich jetzt sagen, eher nicht. Also da vielleicht mal eher bei dem einen oder anderen, oh ja doch, wenn ich mich jetzt ja zurückerinnere, so vielleicht mal, aber das ist dann echt schon lange her. Also in der jüngsten Zeit, die letzten 20 Jahre eher nicht.
Nee. Und bei dir, Markus?
Also ich bin ja nun, wie ihr wisst, viel im Ausland unterwegs und bin da ja auch dann selbst Ausländer, logisch. ganz ehrlich, in den europäischen Ländern, in denen ich rumgetrieben habe, ist es mir eigentlich so, um ehrlich zu sein, nicht wirklich entgegengeschlagen, beziehungsweise habe da auch nicht wirklich was von mitgekriegt. Also jetzt nicht, wenn es in die Richtung geht, wirklich bewusste Anfeindungen gegenüber jemand oder rassistische Parolen von Zuschauern, nein, überhaupt nicht.
Also bei dem Fall, die Bremerhavener betreffen, ich hatte mir vorher die Erlaubnis von Marco abgeholt in seiner Abwesenheit, das mal vielleicht einleitend zu erwähnen, gab es, ich glaube im U16-Football, einen Vorfall, dass dort Jugendliche nach dem Spiel unter der Dusche dieses L'amour toujours und Sylter Fassung unter der Dusche gesungen haben und dass dann ein Schiedsrichter reingegangen ist und das unterbinden wollte und dann wohl auch eine Strafanzeige stellen wollte. Wie der Stand da jetzt so ist, weiß ich nicht. Vielleicht kann da Marco uns nachher so ein bisschen abholen. Wobei ich dann aber denke, eine Strafanzeige bei U16, keine Ahnung, ob das Aussicht auf Erfolg hat. Ne? Weil da reden wir immer noch von Unmündigkeit.
Frage, die ich mir gerade stelle, was macht der Ref unter der Dusche?
Das ist die zweite Frage.
Also, entschuldige mal.
Genau, also, daran habe ich auch gerade genau.
Geht's noch?
Hey, Pedo?
Genau, gerade wenn die Leute da unter der Dusche sind. Hat der Schiedsrichter da nicht zu suchen, außer es ist irgendwie Not am Mann oder so. Aber dann könnte man immer noch einen Betreuer einschalten. Aber vielleicht kann uns Marco da nachher nochmal ein bisschen genauer was zu erzählen. Ich würde vielleicht damit anfangen, mal zu gucken, was es für Einstufungen, wenn man darüber, also wenn man das so bezeichnen kann, geben kann. Mhm. weil ich denke mal, es gibt Sprüche, die vielleicht von Jugendlichen in ihrer jugendlichen Naivität, / Dummheit nachgeplappert werden. Es gibt vielleicht Frotzeleien in, ich sage mal, in so einem Safe Space, wo man sich halt wie Bauarbeiter die Sprüche um die Ohren haut. Und es gibt Rassismus, der wirklich versucht, andere niederzumachen und auszugrenzen. Wie seht ihr das? Kann man das differenzieren oder alles scheiße?
Alles scheiße. Du musst es natürlich differenzieren. Also, weil letztendlich es hat aber auch, glaube ich, immer was damit zu tun, wie der Einzelne das empfindet. Also wenn es für den einen eine normale Frotzelei ist, kann es für den anderen sich schon auf einmal ganz schlecht anfühlen, weil er vielleicht in dem Kontext schon mal was Schlimmeres erlebt hat. Mhm. Also insofern ist das nicht unfallfrei und einfach so jetzt zu beurteilen und zu kategorisieren. Ich denke, alles, was vor allen Dingen als größere Gruppe gegen Einzelne läuft, ist problematisch. Und dabei gibt es auch, ich sag mal, so Alltagsrassismus. Also ich sag mal, wenn du beispielsweise gar nicht unbedingt jetzt dieses klassische, in Anführungsstrichen, dass irgendjemand dich wegen der Hautfarbe schlecht anmacht, aber dass du beispielsweise einfach einer anderen Gruppierung angehörst, einer anderen Berufsgruppe oder einem anderen Geschlecht. Letztendlich auch da erlebt, finde ich, man im Alltag unglaublich viele einzelne Abstufungen von Verurteilung, Beurteilung, die sich einfach häufig nicht richtig anfühlen.
Mhm. Markus?
Ja, bin ich bei dir. Ich habe neulich auch einen schönen Artikel über strukturellen Rassismus gelesen. Das sind genau die kleinen Dinge, die sich vor allen Dingen, muss man dann sagen, bei Älteren so ein bisschen eingebürgert haben. Denn was vor, keine Ahnung, 30 Jahren, 40 Jahren völlig normal war, ich sage jetzt nur Thema Negerkuss, das ist heute ein bisschen differenzierter zu sehen. Ich würde allerdings auch gerne mal über zu den Maßnahmen kurz was sagen, weil
lass mal zu uns zu den Maßnahmen später kommen. Ich würde mal erstmal gerne über den Befund reden. Zum Beispiel, also was ist Rassismus? Kommt der bei uns im Sport vor? Über die Arten vielleicht, und dann kommen wir mal nachher drüber, was kann man machen, vor allen Dingen, wer kann da was machen. Dass wir das so ein bisschen strukturieren. So wie Olli das auch gesagt hat, also ich denke, sobald es jemandem dabei nicht gut geht mit dem, was dort passiert, muss man sich hinterfragen, ist das richtig? Ja, ich meine, wir kennen das alle, dass in einer festen Gruppe es vorkommt, dass man sich die Sprüche um die Ohren haut, und da kann es natürlich dann auch auf Hautfarbe oder Nationalitäten geben, aber meistens geht das dann in beide Richtungen, wenn sich die Gruppe versteht. Ja, wenn der Deutsche zu dem Italiener Spaghetti sagt und andersrum Kartoffel, ja, das kennen wir alle. Wenn sich alle damit irgendwie einigen können und wissen, dass das ein Spaß ist, dann ist es vielleicht geschmacklos, aber nicht verletzend, beziehungsweise noch irgendwie okay, aber wenn es jemand nicht damit gut geht, dann müssen wir schon gucken, was können wir da machen. Und ich war früher davon auch nicht frei, in meinen jungen Jahren. Da hat man dann auch einen Spieler, der hat meiner Meinung nach indisch ausgesehen, und ich habe ihn Apu genannt, ja, nach der Figur von den Simpsons. Bis mir dann auch einmal gesagt, nee, gut, das ist eigentlich nicht so toll, das, was du da machst. Und dann musste ich auch erstmal nachdenken, okay, stimmt, ja, sorry. Ne, so schnell geht das, ja.
Das kann vorkommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Freund von mir, wir untereinander flachsen ein wenig, aber wir lassen nicht dieses Schweizer-deutsche Ding in Bezug auf Nationalitäten raushängen. Ich muss dabei sagen, er kommt aus der Stadt Zug und mag Zürich nicht so sehr, und er weiß, dass ich mal in Düsseldorf gecoacht habe, die ja nun ein recht angespanntes Verhältnis zur Stadt südlich von Düsseldorf haben. Von daher nennt er mich zur Begrüßung immer Kölner, und ich sage Zürcher zu ihm. Wir sehen das beide nicht wirklich als Rassismus an. Aber wenn, und jetzt bist du genau, ihr habt es ja richtig gesagt, bei dem Punkt, wenn es einem von uns beiden was ausmachen würde, dann Ja, jetzt sind wir bei Maßnahmen, dann sollten wir mal drüber reden und daran auch sein lassen, weil dann geht's, sonst geht es in eine falsche Richtung.
Und ich denke, dass man muss mal ganz gucken, weil eigentlich das, was wir jetzt beschreiben, ist ja auch viel Mobbing. Also das heißt, die Tatsache, dass du eine Herkunft nutzt, um jemanden unter Umständen zu diffamieren, bedeutet ja auch, dass du ihn gezielt in irgendeiner Form versuchst, zu beleidigen oder irgendwie schlecht zu machen. Und das ist ja, die Frage ist für mich, Rassismus, reden wir jetzt darüber, dass es grundsätzlich um also Herkunft geht, ne? Weil alles andere, Mobbing ist genauso ein Riesenthema. Also das könnte man nebenbei laufen lassen und ich glaube, es vermischt sich auch, weil die Herkunft kann ganz schnell dazu führen, dass du eben gemobbt wirst. Oder geht es zum Beispiel auch um Fähigkeiten oder geht es um, ja, was ich vorhin gesagt habe, Berufsgruppen, Geschlecht?
Sozialer Status.
Ist das auch Rassismus? Also wenn ich in der Richtung jemanden verurteile, beurteile, oder in irgendeiner Form, sag ich mal, ja, schlechter mache als andere. Oder ist Rassismus ausschließlich, ja, Rasse?
Per Definition ja schon, aber ich sehe das genauso wie du, dass der Rassismus ein Teilaspekt vom Mobbing ist. Und jetzt müssen wir, glaube ich, auch nochmal die Unterscheidung thematisch machen, was Rassismus im Team und dann Rassismus auf den Rängen. Und da gibt es ja dann, würde ich jetzt mal vermuten oder in den Raum stellen, verschiedene Maßnahmen, die zu ergreifen wären. Und da ist dann für mich dann halt auch die Frage, was kann man machen, wer kann es machen und wie kann man richtig reagieren? Weil bei der Geschichte aus Bremerhaven meine ich gehört zu haben, dass dann der Verband da dann auch anfangs leicht hysterisch reagiert hat und auch gleich mit Lizenzentzug gedroht hat, was für mich dann irgendwie dann auch schon die Ultima Ratio ist. Gerade bei Minderjährigen dann könnte man da nicht gucken, andere Maßnahmen zu ergreifen. Vor allen Dingen, wer soll es machen? Das ist für mich
Also
die große Frage.
ganz ehrlich, in meinen Augen völlig überzogen, aber ich denke, unser Pädagoge kann da mehr zu sagen. Ich bin der Meinung, man muss nicht irgendwo reinstürmen und sinngemäß mit dem Knüppel irgendwo draufhauen. Ich denke vor allen Dingen bei Jugendlichen, die viele Dinge ja unbedarft machen, die nicht unsere Lebenserfahrung haben, da sollte man vielleicht, also ich persönlich würde erstmal das Gespräch suchen und fragen respektive aufklären. Aber der Profi ist der Olli.
Okay, um Gottes Willen. Nee, aber bin ich genau bei dir. Also es geht ja darum, also in so einer Situation, geh doch mal davon aus, dass irgendwie, keine Ahnung, ein, zwei Leute Kenntnis haben, ein gewisses Wissen haben und dann anfangen, irgendwas zu machen und der Rest, und gerade nach so einem Footballspiel unter der Dusche, aus der Stimmung raus, juhu, alle singen das gleiche Lied oder was auch immer. Also da geht man davon aus, dass Aufklären und miteinander reden, was vielleicht bestimmte Aussagen oder Titel oder so bedeuten, erstmal vonnöten sind. Und nochmal, ich bin bei der Geschichte tatsächlich immer noch schockiert und das ist vielleicht für mich jetzt, das bringt das Thema so ein bisschen an den Rand, aber was macht der Schiedsrichter, warum rennt er da rein? Also was hat den jetzt so angefasst, was hat es mit ihm gemacht, wo wir drüber gesprochen haben eben gerade, ne? Was macht es mit dem Einzelnen, wenn Rassismus oder irgendwas auftaucht, dass der bei sich guckt, warum der so aus der Hose hüpft in dem Moment oder nicht sagt, Coach, deine Spieler, dit und dit, geh hin, kümmere dich. Ich finde grundsätzlich, dass der Schiedsrichter als Offizieller seinen Job in dem Moment, wo das Spiel vorbei ist, nicht mehr ausübt in dem Moment, dass er Aufsichtspflicht in der Dusche hat. Also Fakt ist, also als Elternteil würde ich sagen, Kollege, das ist mein Junge, den du da unter der Dusche siehst und das will ich nicht. Da hast du nichts zu suchen. Und da sind wir dann bei einer ganz anderen Thematik, die wir auch gerne mal irgendwann besprechen können, die sehr, sehr, sehr heiß ist, würde ich sagen. Und erschreckenderweise, warum reagiert der Verband auf diese Art und Weise? Ich weiß nicht, wurden die Coaches gehört? Gab es in irgendeiner Form einen Austausch mit dem grundsätzlich, sag ich, mit dem Verein über die Entstehung? Und gab es jemals vom Verband die Frage, Schiedsrichter, warum gehst du nach dem Spiel Also warum glaubst du, dass das für dich der Grund und die Erlaubnis ist, die Dusche von Minderjährigen zu betreten?
Ja, wie gesagt, das war so, was ich gehört habe als erste Reaktion. Ich gehe davon aus, dass man im Nachgang dann auch nochmal drüber gesprochen hat und auch Maßnahmen gefunden hat. Aber vielleicht kann uns Marco, wenn er hoffentlich kommt, dann nochmal aufklären. Nicht, dass wir da jetzt wilde Spekulationen aufmachen und auch völlig auf dem falschen Pferd sind.
Richtig.
Ich finde ja auch das Problem, wir erleben ja auch gerade, dass dieses rechte Gedankengut ja immer mehr salonfähiger wird. Ne? Also die Rechten haben erkannt, auf TikTok kann man diese Meinung, diese Ansichten gut verteilen. Und wo halten sich die Jugendlichen in sozialen Medien auf? TikTok so. Und da sind sie halt ungeschützt diesen Inhalten ausgesetzt. Und so wie du sagst, ist dann halt irgendwo die Pflicht, die Kinder oder die Jugendlichen aufzuklären und mit denen zu reden, was bedeutet das eigentlich? Und da ist jetzt für mich so die Frage, wer soll das machen? Einerseits, ja, Schule wäre gut, weil da findet ja auch so eine gewisse Art von politischer Bildung statt. Verein, gerade die Kleinvereine, die sind froh, wenn sie ihren Sport organisiert bekommen, dass sie die Kinder halt irgendwie mit Sport betreuen können, dass der Trainer da ist. Und der Trainer ist ja auch nur jemand, der seinen 40-Stunden-Job macht, vielleicht mit Politik auch nicht viel am Hut hat. Und der da halt steht und seinen Job macht, weil es vielleicht kein anderer macht. So, jetzt vom Verband dann zu sagen, kriegt euren Scheiß auf die Reihe, sonst Lizenzentzug, ist da, glaube ich, halt auch vom Verband zu kurz gedacht. Und da müssen wir dann jetzt mal überlegen, wie kommt man da jetzt halt zusammen? Weil, wie gesagt, der Trainer, der eh schon viel zu tun hat, der Verband, beziehungsweise der Vorsitzende, die Vorstände ja genauso. Ja, was machen wir da jetzt?
Also in der grundsätzlichen Situation ist es ja so, dass eigentlich die Verantwortung, nee, nicht eigentlich, dass die Verantwortung in dem Moment beim Trainer liegt, zu sagen, so, beim nächsten Training setzen wir uns zusammen, besprechen das mal, vielleicht sogar noch an dem Tag, nach dem Motto, so, jetzt duscht ihr alle mal, dann treffen wir uns alle in der Umkleide und dann reden wir mal drüber, was hier gerade passiert ist, so. Grundsätzlich, du hast gesagt, wer hat da die Verantwortung oder wer klärt auf oder sonst wie. Also ich bin, und das ist ja das Thema, was wir auch schon damals hatten über, sag mal, Football und Pädagogik, ich bin bei der Vorbildfunktion. Ich lebe etwas vor. So, das heißt also, die Eltern, die Lehrer, die Peergroup an sich und natürlich die Trainer und Vorstandsmitglieder, was auch immer, die geben ein gewisses Bild nach außen und das Bild sehen Jugendliche. So, die Frage für mich ist dann immer, woher haben die das? Das heißt, es ist nicht immer so, dass die direkten Bezugspersonen für mich der Grund sind, etwas zu machen, dass ich es da gelernt habe. Wie gesagt, ein Großteil davon sind Mitläufer, die ohne Kenntnis dieser Situation einfach mitmachen und Spaß dabei haben.
Und nachplappern und provozieren.
Genau, wie sich das dann halt manchmal so verselbstständigt, ne? Und vielleicht auch so ein bisschen, ich will dabei sein, ne? Ich möchte mich nicht ausgrenzen und deswegen mache ich lieber mit, anstatt Stopp zu schreien. So, weil vielleicht die es machen, größer, stärker, anerkannter sind als ich. So, aber ich bin da wirklich, dass ich sage, okay, natürlich müssen Lehrer über solche Sachen sprechen, aber wann sprechen wir über solche Sachen? Wir sprechen über solche Sachen, wenn ja schon eine Situation in der Regel passiert ist. Grundsätzlich gebe ich als Vater meinem Kind mit, pass mal auf, auch wenn jemand anders aussieht oder anders spricht oder sich anders verhält, ist er trotzdem okay, so wie er ist.
Aber da bist du ja schon eine Ausnahme.
Ich hoffe mal nicht. Also ich persönlich hoffe mal nicht. Ich hoffe, dass es viele Eltern gibt, die ihren Kindern diese Werte mitgeben. Also ich erlebe auch viele Kinder. Ich kann sagen, in der Zeit, wo ich bei den Panthern oder in Kiel oder in Mönchengladbach gecoacht habe, habe ich, wie gesagt, keine Spieler erlebt, die jetzt in irgendeiner Extremart rassistisch oder beleidigend geworden sind. Aber Mobbing, ja, Mobbing habe ich mitbekommen, definitiv, weil das ist letztendlich noch etablierter als der Rassismus, in Anführungsstrichen. Und ich bin überzeugt davon, dass die grundsätzlichen Werte, ich kann da keine Prozentzahl sagen, aber schon häufig, als du eben sagtest, ich bin eine Ausnahme, das fände ich traurig. Ich glaube es nicht. Ich wünsche es mir nicht.
Dann formulieren wir es mal andersrum. Es gibt auch andere Eltern und ich glaube, das kommt dann auch so ein bisschen auf die soziale Herkunft leider Gottes an. aus welchem Stadtteil du halt kommst, ja, was da gang und gäbe ist. Mhm. Und bei mir in Berlin-Werding erleben wir das ja auch immer wieder, dass die Eltern keinen Einfluss auf die Kinder ausüben. Die Lehrer sind überfordert, weil sie dann Klassen halt mit 30, 35 Nasen haben.
Ja.
Und da auch nicht mehr hinterherkommen. Und dann wird auch irgendwo vom Sport erwartet, ihr müsst jetzt auch die Kinder erziehen. Und da ist dann halt die Frage, ist der Trainer dafür der richtige Mann oder Frau, jetzt da halt Charakterbildung gehört zum Sport ein Stück weit dazu, auf jeden Fall, aber jetzt halt auch politische Bildung zu übernehmen. Ja, weil irgendwo sind ja für einen Trainer halt irgendwo Grenzen erreicht, dass man, wie du jetzt sagst, eine Vorbildsfunktion hat, da gehe ich total mit und da sage ich dann halt auch, okay, wir etablieren hier ein Miteinander, was für jeden auf Augenhöhe ist, das betrifft die Interaktion zwischen Trainer und Spieler, aber Spieler zu Spieler. Ja, das, weil wenn wir sagen, Respekt ist ein Wert, den wir im Football haben wollen, dann müssen wir den halt natürlich auch vorleben und das in jeder Situation.
Ja, da, ich sag mal, die Vorbildfunktion der Zeit, in der wir leben, kann ich nicht von meinen Spielern verlangen, keine wilden Party-Picks irgendwo in den sozialen Medien zu posten, wenn ich selbst auf jedem zweiten Bild mit der Flasche Whisky in der Hand zu sehen bin.
Ja, Markus, ich erinnere mich da an Zeiten bei dir, du.
Halleluja. Ja, da gab's zum Glück diese ganzen sozialen Medien noch nicht, sonst wäre ich jetzt nicht hier.
Das Internet vergisst nie, Markus.
Aber ja, das ist wahrscheinlich ein Problem, was wir gerade haben, ne? Das ist ja so ein Gesellschaftsproblem mit dem Internet und frei verfügbare Informationen, ob sie nun gut oder schlecht sind. Die Kinder sind dem schutzlos ausgeliefert, außer du nimmst ihnen das Handy weg. Aber dann hast du ein ganz anderes Problem zu Hause. Und niemand von uns wurde, weder die Kinder noch die Erwachsenen, wurden darin ausgebildet, mit diesen sozialen Medien irgendwie verantwortungsvoll umzugehen.
Und nee, richtig. Da geht es um den, wie du sagtest, ne? Also da geht es darum, um den gesunden Menschenverstand, was ist gut für mich? Und wie du eben gesagt hast, es gibt viele, die das vielleicht nicht differenzieren können. Und letztendlich tatsächlich auf das Internet losgelassen werden und das Internet frei nutzen. Und natürlich bist du speziell durch die Bereiche, die über soziale Medien, sag ich mal, öffentlich zugänglich sind, ist ja Manipulation und Denunzieren, Tür und Tor geöffnet. Auch wenn du dir überlegst jetzt über KI, dass du da irgendwelche Bilder manipulieren kannst, dass irgendwelche Polizisten vor irgendwelchen Mullahs sich hinknien, ne? Also oder dass beispielsweise, was habe ich gehört, Donald Trump mit Elon Musk tanzt, was weiß ich. Also das ist jetzt noch nicht in dem Falle diese Rassismus-Schiene, aber jemanden in der Richtung zu verunglimpfen, ist relativ einfach geworden über solche Medien.
Wie seht ihr das? Ist der Verein alleine dafür zuständig? Oder weil ich meine, wie gesagt, den Trainer da jetzt alleine mitzulassen, finde ich nicht fair. Nein. Also dass er so eine gewisse Mitverantwortung oder also er sollte die Situation schon mitgestalten. Nun bin ich aber auch der Meinung, dass das jetzt, also die Diskussion gibt's ja bislang im Football auch noch gar nicht. Ich glaube, wir sind die Ersten, die darüber reden. Und ich habe jetzt auch mal so die Seiten vom ARVD und andere Verbände durchgescrollt. Da steht nichts zu dem Thema, wir verpflichten uns der Toleranz, Akzeptanz oder sowas oder wir positionieren uns gegen Rassismus. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Und ich bin ja eigentlich auch der Meinung, gerade die Verbände sollten da jetzt vielleicht auch mal langsam anfangen, Flagge zu zeigen. Und vielleicht mal zu gucken, sich mit Projekten zusammenzuschließen, die es ja gibt, die gegen Rassismus tätig sind. Da kann man bei Google, wenn man es mal eingibt, Projekte gegen Rassismus im Sport, kann man sehr schnell was finden. Es gibt auch Seiten vom Bund, wo man sich Hilfe holen kann. Dass dort sich der Verband vielleicht mal Informationen oder jemanden ranholt, der mal Workshops zusammen mit den Vereinen dann vielleicht auch auf Zwang, auf Verpflichtungen dann abhält, damit man da so ein Wissen mal in die Vereine tragen kann. Oder habt ihr da Ideen, Vorschläge?
Also erstmal möchte ich eine Frage vom Anfang beantworten, ob es allein die Verantwortung vom Verein ist. Nein, Definitiv nicht, weil wir reden über ein gesellschaftliches Problem und das wird niemals alleine durch einen Verein oder mehrere Vereine gelöst werden können.
Naja, und den Bereich jetzt in so einer Situation, es geht meiner Meinung nach so ein bisschen um den Bedarf. Mhm. Also die Frage ist ja, drücke ich jetzt, und das ist ja häufig so, weil irgendwo irgendwas Doofes passiert ist, drücke ich jetzt allen auf, so, ab jetzt gibt's Pflicht-Rassismuskurse oder ab jetzt gibt's Pflichtteil, was auch immer. Natürlich, man könnte im Rahmen der Trainerausbildung, könnte man so ein Workshop oder einen Artikel oder einen, sag ich mal, einen Vortrag einbauen. Das ist, glaube ich, relativ einfach und schnell zu realisieren von Seiten der Verbände her. Aber in der aktuellen Situation hängt es ja immer auch so ein bisschen davon ab, inwieweit ist der Trainer jetzt selber involviert? Mhm. Hat er vielleicht mal da irgendwie selbst einen dummen Spruch gebracht oder irgendwas initiiert? War es gar nicht das erste Mal? Ist das was schon mal beim Training vorgekommen oder was auch immer? Das sind Sachen, aber da sind wir wieder bei erklären, miteinander reden und so aufdröseln zu sagen, okay, Verantwortung geht erstmal an den Trainer zurück. Beziehungsweise natürlich muss auch der Verein informiert werden und zu sagen, okay, pass auf Leute, das ist vorgekommen, setzt euch zusammen und dann sagt uns mal, was dabei rausgekommen ist. So, und da das bisher aber so wenig öffentlich wirklich passiert ist, ich denke mal, auch da gibt es eine Dunkelziffer, ne? Mhm. Also Sachen, die man vielleicht gar nicht so mitkriegt oder wo eben keiner in die Umkleidekabine oder in den Duschraum rennt. Da das so wenig bisher klar ist, weiß man auch nicht, wo man ansetzen soll. Ja. Und ich bleib da erstmal dabei, das ist kleinschrittig, es gibt die Vorbildfunktion, das heißt also, was zeige ich den anderen und wo setze ich dann an, das heißt, wo ist der Bedarf? Ich fände es falsch, jetzt so einmal so über den Kamm zu scheren, weil da erwischst du zu viele, die es gar nicht verdient haben.
Ich würde aber, also ich teile das, was du sagst, ich würde aber, glaube ich, vielleicht mal drüber nachdenken wollen, ob man sich nicht einfach generell mal Gedanken über dieses Thema macht auf den höheren Ebenen und einfach schon mal so eine Art Botschaft raussendet, wir positionieren uns dagegen. Einfach nur schon mal so diese Absichtserklärung und dann guckt man mal, was man für Maßnahmen ergreifen kann. Wie du sagst, jetzt alle über einen Kamm zu scheren, das bringt jetzt vielleicht wahrscheinlich auch nichts und bringt dann die Vereine bzw. Trainer dann auch dem gegen den Verband auf, das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber so wie der Berliner Verband zum Beispiel gerade sehr aktiv für Kinderschutz eintritt, denke ich mir auch, könnte man mal drüber nachdenken, aktiv gegen Rassismus einzutreten. Und wenn es schon mal einfach ein Banner auf der Seite, auf der Homepage ist, wir sind gegen Rassismus, was ich mir übrigens auch von den Vereinen wünschen würde, weil da sieht man sowas auch sehr, sehr, sehr selten. Ne? Also,
ja. Wobei, da gibt es ja Beispiele. Also ich erinnere mich an, das war mal, boah, das ist wirklich ewig lange her, da habe ich noch gespielt.
Das ist da wirklich lange her.
Da gab's einen Angriff auf ein Asylbewerberheim. Mhm. Und das war ganz schlimm und ich glaube, das waren türkische Mitbewohner, die da zu Schaden gekommen sind. Ich meine, dass wir dann zu Beginn des Spiels mit der gegnerischen Mannschaft als Reihe aufs Feld gegangen sind und die ersten zwei haben eine türkische Flagge gehalten und sind so aufs Spielfeld gegangen und gesagt, ne, Rassismus keine Chance. Also das ist nichts Neues, das gab es schon mal, immer so in Extremsituationen halt. Mhm. Und ich bin aber bei dir, ich finde das nicht verkehrt, du hast recht, eine grundsätzliche Botschaft, und das ist ja auch Vorbild, eine grundsätzlich klare Haltung zu formulieren, zu sagen, okay, das ist nichts, was wir mit den Werten, die wir eigentlich vermitteln wollen, vereinbar ist. So, da hast du recht. Also das fände ich eine gute Idee. Und tatsächlich, was ich vorhin gesagt habe, das einzubauen in eine Trainerausbildung, zum Beispiel auch jungen Trainern mitzugeben, wie gehe ich denn damit um, wenn ich das in meiner Mannschaft erlebe? So, ducke ich mich weg? Spreche ich es an? Gehe ich auf den einzelnen Spieler zu? Wenn es im Jugendbereich ist, rede ich auch mit den Eltern, nehme ich Kontakt zu den Erziehungsberechtigten auf und frage nach. Vielleicht merke ich dann schon, wenn ich die Tür reinkomme, okay, brauche ich gar nicht drüber sprechen, weil unter Umständen treffe ich auf Menschen, die das auch wirklich vor sich hertragen und die aus einem Umfeld kommen, wo das vielleicht sehr verbreitet ist und auch entsprechend, sag ich mal, dann auch weiter verbreitet wird. Also da glaube ich, wäre es nicht schlecht, jemandem auch was an die Hand zu geben. Ja. Mhm.
Nun gibt es ja
einen super Vorschlag, ja.
Nun gibt es ja nun auch halt, ich sag mal, verschiedene Abstufungen, die man dort jetzt erleben könnte. Also wir haben jetzt mitgekriegt, okay, es gibt vielleicht Jugendliche, die einfach aus Naivität, Schrägstrich Dummheit sowas einfach nachplappern, nachsingen. Dann gibt es vielleicht Leute, die und sowas ist mir im Osten dann auch schon mal über den Weg gelaufen, eindeutige Tattoos haben. Und dann langärmlich spielen müssen. Wie könnte man da jetzt umgehen? Also ich weiß, dass der junge Mann dann halt noch weiter gespielt hat. Ich sehe da zwei Seiten, Pro und Contra, beziehungsweise würde die Meinung vertreten, naja, jetzt jeden rauszuschmeißen, ist muss man sich überlegen. Haben wir es dann eben mit jemandem zu tun, der diese Gesinnung hat, aber sich trotzdem den Teamregeln beugt und das dann halt abdeckt und das für sich behält? Oder wenn das nicht tut, also wenn das offen zur Schau trägt, was würdet ihr da machen? Was könnte da adäquat sein? Weil ich denke, jetzt jeden rauszuschmeißen, wir als Verein haben irgendwo eine gesellschaftliche Verantwortung. Wir könnten davon ausgehen, dass wenn wir ihn bei uns behalten, vielleicht noch irgendwie zur Einsicht kriegen, na, Menschen miteinander ist vielleicht doch besser als ein Gegeneinander. Und wenn er jetzt nicht mehr bei uns im Verein ist, dann ist er den radikalen Kräften wieder ausgeliefert, ohne eine Gegenmeinung zu haben. So könnte ich es mir denken. Wie seht ihr das?
Also ich denke in dem Moment, und das ist immer das in Anführungsstrichen Einfachste, aber auch das sollte nicht passieren, jemanden rauszuschmeißen in so einer Situation, ist genau das, was du sagst, dann verliert er uns erstmal als möglichen Halt. Weil grundsätzlich weißt du ja nicht, was jemand im Vorfeld erlebt hat und warum er in so eine Gruppierung reingekommen ist oder warum er so ein Tattoo trägt. Da können wir vielleicht durchaus ein Ausgleichsfaktor sein, der jemanden vielleicht auch abholt. Grundsätzlich würde ich das auch ein bisschen abstufen, welche Art von Tattoo oder welche Art von Äußerung oder was auch immer jemand macht, weil also hat jetzt jemand ein Hakenkreuz auf dem Arm tätowiert, dann muss man ganz klar sagen, No-Go, geht nicht und das muss abgedeckt sein und mit diesem Gedankengut wollen wir uns nicht befassen, warum hast du das da drauf? Mhm. So, und keine Ahnung, im Zweifelsfalle hast du vielleicht einen tollen Verein und jemand, der sagt, ja, sorry, war eine Jugendsünde oder was auch immer, da sage ich, komm, ich spende dir 50 Euro, mal gucken, wir machen da ein Gänseblümchen drüber. So, aber das geht nur im Gespräch, das geht nur im Miteinander.
Ja.
Und auch, wie gesagt, und da sind wir wieder bei dem Thema Aufklären, zu sagen, okay, warum bist du so? Und was kann dir der Verein bieten, damit du eben nicht in so eine Szene abrutscht? Aber das, wie gesagt, da muss man, denke ich, auch ziemlich gut Abstufung machen und darf nicht pauschalisieren. Jemanden deswegen rauszuschmeißen, das würde ich nicht machen, wenn er nicht grundsätzlich zum Beispiel so eine Parolen dann bei Auswärtsspielen bringt oder im Bus bringt mit den anderen drumrum und sich das Gedankengut verteilt. Mhm. Ne? Und er dann dafür vielleicht auch federführend verantwortlich ist, dass andere auf einmal auch so ein Tattoo haben oder also ne, dass die entsprechend mit in diesen Sog hineingezogen werden. Ja.
Ja, aber es fängt immer damit an, wie sagt man so, sprechende Menschen kann geholfen werden. Erstmal das Gespräch suchen.
Ja.
Wir leben im Kommunikationszeitalter. Genau wie Olli gesagt hat. Warum, wieso, weshalb? Bist du so oder ist das so?
Sabrina Müller kommuniziert auch gerade mit uns im Chat und fragt, sollte ich als Trainer mir dann nicht lieber die Frage stellen, ob ich da auch weiter trainieren will? Also ich würde sagen, wenn das der Einzelfall ist, dann warum sollte ich da nicht trainieren? Weil ich zum Beispiel habe auch irgendwie dann, wenn ich denn Trainer sein sollte, was ich ja momentan nicht bin, die Mission auch versuchen, positiv auf die Menschen einzuwirken. Nicht nur sportlich, sondern vielleicht auch in ihrer Charakterbildung. Und ich schätze euch genauso ein, dass wir die Leute nicht nur, weil sie vielleicht mal einen Fehler machen, dann abschreiben und als Totalausfall dann abschreiben.
Also ich würde tatsächlich im Falle jetzt Sabrina diese Frage zu überlegen, worauf lasse ich mich denn ein? Also wenn ich in eine Mannschaft gehe und ich weiß von vornherein, das ist ein bestimmter Stadtteil, die sind vielleicht für eine bestimmte Art, Dankeschön, Kratzen im Hals, Gesinnung bekannt. Dann, also ich muss wissen, worauf ich mich einlasse. Aber wie du sagst, Kälte, ist es ein Einzelfall oder habe ich irgendwie zwei, drei Jungs, wo das Thema deswegen aufkommt, dann würde ich jetzt als Trainer nicht gehen, sondern ich würde es für mich als Auftrag sehen. Ich würde es für mich also als Auftrag sehen, die abzuholen und zu gucken, okay, in welcher Form kann man da jetzt positiv drauf einwirken. Hallo Marco.
Yeah, da ist er wieder.
Guten Morgen, Alex.
Marco, wie geht es dir?
Mir geht's gut.
Sehr schön. So, du hast uns ja jetzt hier mittendrin erwischt. Wir sind schon voll dabei. Ich hatte schon mit ein paar Sätzen grob beschrieben, wie wir zu diesem Thema gekommen sind. Und das war ja so ein kleiner Vorfall bei euch gewesen. Möchtest du uns da mal abholen? Was war da los? Was habt ihr getan? Ist alles wieder schön?
Ganz kurz, es ist alles wieder schön.
Das reicht mir nicht.
Du hast jetzt hier drei sehr interessierte Zuhörer plus die Leute da draußen.
Und einen, der sich jetzt offiziell als Bremerhaven Seahawks-Fan outet.
Oh, Markus, ich bin so begeistert.
Aber Markus, das ist so billig gerade. Das ist so billig. Entschuldige. Also,
aber jetzt erzähl.
Das ist peinlich. Also,
es soll auch kein Bashing werden. Uns geht es halt wirklich um die Sache. Und wir haben jetzt halt auch festgestellt, dass so ein Mist halt auch überall passieren kann. Und uns ist dann halt auch die Frage wichtig, Was kann man, also welche Ursachen gibt es dafür und was können wir dagegen tun? Wir haben ja mal privat drüber gesprochen, jetzt machen wir es mal öffentlich.
Also generell glaube ich, dass ich habe nur so ganz grob was mitgekriegt, wo Olli sagte, wir haben da so ein Stück weit auch einen Bildungsauftrag. Wir müssen ein bisschen, ich glaube, wir müssen einfach anfangen, die Kids heutzutage mehr zu sensibilisieren für gewisse Themen. Sie bekommen Einfluss von zu Hause, Einfluss von den Schulen, Einfluss von außerhalb generell und ganz gefährlich sind diese sozusagen Social Media, TikTok und Instagram-Geschichten. Und dort wird vieles, was man dort sieht, für Kinder in ein positives Licht gerückt, was die Kinder aber für sich selber, glaube ich, so gar nicht greifen können, weil dort da irgendwo ein Stück weit auch die Aufklärung fehlt. Genauso war das bei uns der Fall mit der U16 nach einem gewonnenen Spiel. Da sind zwei 12-Jährige in der Dusche gewesen und haben mehr oder weniger das Sylter Lied gesungen. Ja, warum, wieso, weshalb? Wir haben selber einen Migrationshintergrund, wissen wir selber nicht. Ja, da wir als Trainer grundsätzlich uns aus den Umkleidekabinen fernhalten. Weil wenn das
fernhalten sollen.
12-jährige Kinder dort duschen, ist natürlich der Zugriff, den man hat, dort, glaube ich, der schwierigste, den man haben kann. So, ein Schiedsrichter, der das mitbekommen hat, hat uns im Endeffekt erst informiert, nachdem er in die Kabine gerannt ist, was natürlich auch ein absolutes No-Go ist, weil er sagt, was hat ein Schiedsrichter in der Umkleidekabine von den Kids zu suchen?
So kurz von Anzeige. Der Mann.
Ja, gleichzeitig natürlich dort dann auch ein bisschen er hat selber auch eine Anzeige gemacht gegen diese Kids. Also es ist ein heikles Thema. Und ich kann ein Stück weit den Schiedsrichter verstehen, dass er da versucht zu intervenieren, aber die ganze Sache war schon längst gegessen. Also die Kids waren schon ruhig und aber er hat da trotzdem nichts zu suchen. So. Wie sind wir damit jetzt umgegangen? Natürlich nehmen wir das Thema auch ernst. Wir sind so eine multikulturelle Mannschaft, dass ich glaube, jeder von uns. Ich habe mir beim LSB habe ich mal nachgefragt, ob es dort Sensibilisierungsmaßnahmen geben kann.
Cool.
Und es werden die Coaches werden gecoacht, die Coaches bekommen Lehrgänge, wie gehe ich in solchen Situationen damit um und wie sensibilisiere ich meine Kinder? Weil es hört sich jetzt vielleicht bescheuert an, aber Was mache ich? Schmeiße ich das Kind raus, verliere ich komplett den Zugriff zu dem Jungen. Und er driftet vielleicht sogar noch mehr in die Richtung ab.
Genau, da waren wir nämlich auch gerade gewesen bei dem Punkt.
Ja. Und das hört sich aber völlig richtig an, was du sagst. Also die Überlegungen, die du machst, das ist überhaupt nicht bescheuert an. Das ist völlig richtig.
Und auf der anderen Seite, es sind Kinder. Ich stempel das jetzt nicht als Jugendstreich ab, weil die sollten schon ein Stück weit wissen. Ja, aber du weißt ja auch nicht, was geht da zu Hause ab. Ich sag mal, wenn da der Vater und die Mutter vielleicht eine andere Auffassung haben, wie das funktionieren soll in unserem Land, dann kann ich da keinen Einfluss drauf nehmen. Also es ist schwierig, es ist eine ganz schwierige Situation und ich wünsche niemandem anderen, mal in so einer Situation zu sein, weil man wird sehr schnell dort in eine Schublade gedrückt, man wird sehr schnell dort verurteilt für Dinge, die man irgendwie ein Stück weit auch nicht beeinflussen kann.
Nochmal kurz auf die Schiedsrichtergeschichte, also nicht wegen der Dusche, aber weil du sagtest das so ein bisschen in die Richtung, Olli, dass nach dem Spiel der Schiedsrichter da irgendwie auch keine Aktien mehr hat. Also ich würde mal sagen, die Schiedsrichter sind ja Offizielle des Verbandes und ich finde schon, dass sie die Aufgabe haben, auch nach dem Spiel, wenn ihnen sowas auffällt, aufzunehmen. Dann ist natürlich die Frage der Art und Weise der Reaktion. Die ist an der Stelle wahrscheinlich auch, also nicht wahrscheinlich, die war völlig überzogen und deplatziert. Aber ich finde schon, dass ich es gut finde, wenn Schiedsrichter eine Awareness zeigen, um sowas zu erkennen. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Ne? Wendest du dich an den Verein? Soll der Verband eine Meldung bekommen? Sollen die dann an den Verein rantreten? Also, dass sowas irgendwie zu Protokoll geführt wird, find ich schon richtig. Wie seht ihr das?
Aber ich möchte widersprechen. Mhm. Der hat eine Linie überschritten, meiner Meinung nach. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, es waren 2 12-Jährige.
Jo.
Also 2 Kids, 2 Kinder, die in der Dusche dieses Lied gesungen haben. Du sagst, der Offizielle, du bist der Meinung, dass der auch danach noch seine Funktion hat. Also, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da nicht genug im Moment in dem Wesen informiert. Aber also für mich ist der Schiedsrichter, wenn es darum geht, dass in und ums Spiel herum Regelwidrigkeiten oder unangemessenes Verhalten gegeneinander oder unangemessenes Verhalten gegenüber den Schiedsrichtern gezeigt wird, dann ist das alles okay. Das heißt, Fakt ist aber in der Situation, meiner Meinung nach, wo er nach dem Spiel in den Duschraum geht, geht er da als Privatmann rein. So, das ist nicht mehr aus meiner Sicht die Aufgabe, ich bin jetzt hier Schiedsrichter. Das heißt, dieser Mann hat eine bestimmte, eine bestimmte Gesinnung und lehnt dieses Lied ab und die entsprechenden, sag ich mal, Werte, die damit vermittelt werden und geht rein und sagt, stopp, geht gar nicht, no go. So, für mich wäre eigentlich der richtige Schritt gewesen, ich gehe zum Trainer. Ich gehe zu irgendeinem Offiziellen des Vereins und sage, Leute, pass mal auf, das und das habe ich gerade gehört, geht da mal hin, klärt das.
Die waren ja auch alle noch in der Nähe, das kommt ja doch dazu.
So, das wäre für mich, also meiner Meinung nach, da wurde ein Schritt überschritten, eine Grenze überschritten, was jetzt an der Thematik nichts ändert. Es ist trotzdem nicht in Ordnung, dass dieses Lied gesungen wird und es bedarf einer Aufklärung. Und natürlich würde ich persönlich niemanden rausschmeißen deswegen, sondern ich würde ins Gespräch gehen, ich würde versuchen zu klären, warum singen die das? Also was verbinden die in dem Moment jetzt gerade damit? So, was haben die erlebt, was haben die gehört, was auch immer. So, aber ich nehme da den, ganz ehrlich, ich nehme da den erwachsenen Mann, den Schiedsrichter in die Pflicht und sage, deine Aufgabe wäre eine andere gewesen. So.
Also, dass die Grenze überschritten worden ist, gar kein Thema. Ja? Also, mir geht es nicht um die Dusche, aber so generell auf dem Footballplatz und dem Feld drumherum eine Awareness zu haben für so eine Thematik, finde ich schon wichtig, dass der Mann da eine Grenze überschreitet und dass die Umkleide von Minderjährigen Safe Space ist, wo der nichts drin zu suchen hat, völlig außer jeder Diskussion. Da denke ich eben auch, er hätte einen Betreuer ansprechen müssen oder einen Trainer ansprechen müssen.
Müssen, genau.
Genau, ich meine, mittlerweile wird ja schon verlangt, dass Jugendteams dann einen Jugendbeauftragten haben. ich weiß nicht, ob der dem Schiedsrichter bekannt sein muss, dann hätte er sich an den wenden können oder an die wenden können. Es hätte jede Menge andere Reaktionsarten geben können, da sind wir uns, denke ich, absolut einig.
Also es standen A-Jugendspieler draußen vor der Kabine, die hätte er ansprechen können. Er hätte den offiziellen Vorsitzenden, der da rumlief, der noch am Sachen anpacken war, den hätte er ansprechen können. Das hat er auch erst im Nachhinein gemacht. Also die, und dann, nachdem er die angesprochen hat, sind die Jungs natürlich rein. Und es war ja schon längst Ruhe. Es wurde ja auch von den eigenen Mitspielern sogar schon unterbunden, die ganze Geschichte.
Ja, beste Aufklärung überhaupt.
Ja. Sind die rein und er hat sogar in seinem Bericht geschrieben, dass es dort eine große Diskussion gegeben hat, wohl so wie er das mitbekommen hat. Ey, und dann ist die Sache für mich eigentlich erledigt, weil die Sache wird sich angenommen. Weil was will ich da noch intervenieren als fremder Schiedsrichter, der mit dem Verein gar nichts zu tun hat?
Ja.
Marco, du sagtest ja schon, jetzt werden bei euch Coaches geschult.
Nicht nur Coaches bei uns, sondern ich habe es auf den Gesamtverein bezogen. Wir sind ja eine Abteilung in einem Verein. Und unser Verein hat 3500 Mitglieder und ich habe 180 Übungsleiter. Und dieses Thema ist ja nicht nur bei uns so jetzt aufgeploppt, sondern nach Rücksprache mit dem Landessportbund tritt das auch in den Vereins, in den Fußballvereinen auf. Und auch ganz viele Jugendmannschaften im Fußball haben dasselbe Problem. Und deswegen haben wir als Verein gesagt, oder ich bin ja auch noch Vizepräsident bei uns im Hauptverein, ich möchte das über den gesamten Verein machen und wir wollen den gesamten Verein sensibilisieren, beziehungsweise die gesamten Übungsleiter da ein Stück weit schulen, weil das kann nicht nur mich treffen, sondern auch den Handball, den Fußball, den Tennis, den Volleyball, den Toren, allen, die dort sind.
Und wo hast du dich jetzt informiert? Wo bekommt ihr diese Lehrinhalte her? Wer macht das?
Also ich habe mich mit dem LSB, die haben extra einen Beauftragten für Rassismus und sexualisierte bei uns im Landessportbund Leute für. Und dann gibt es bei uns Organisationen wie Demokratie oder der Stadtsportbund, die haben solche. Also die nehmen sich dann das Thema an und schulen dann dementsprechend, machen eine Sensibilisierungsarbeit und schulen dann solche Leute dazu.
Sehr schön.
Also jeder kann sich da an den Landessportbund wenden. Jeder Landessportbund hat dort einen Ansprechpartner. Ich habe auch mit dem DOSB mal telefoniert und habe da mal gefragt, ob das da aufploppt. Und ja, sie sind nicht der Erste, der hier anruft. Also das Thema ist
bald.
Ja. Der vom Landessportbund hat zu mir gesagt, Herr Monsi, ich sage da, wissen Sie was? Diese ganze TikTok-Thematik, die Kinder wissen nicht mehr, das einzuordnen. Und das ist ein ganz großes Problem, was wir haben, die Social-Media-Bereich.
Und ich denke, es ist auch naiv zu glauben, dass es den Football nicht betreffen würde. Und deswegen finde ich es halt auch so ein bisschen erschreckend, dass wir quasi so die Ersten sind, die darüber mal offen reden. Ja, also ich habe noch keine anderen News gesehen zu diesem Thema, um sich mal auseinanderzusetzen und sich darüber Ideen zu machen, ja, Gedanken zu machen. Und ja, TikTok wird bleiben, es geht nicht weg, die Kinder ziehen sich die Scheiße rein und es wird sich verbreiten. Das ist leider so, das sind die Zeichen der Zeit heute.
Ja, als das aktuell war und jetzt war ja die Europameisterschaft, haben die ja mit dem Sylter-Lied sogar einen Europasong gemacht, also für die deutsche Nationalmannschaft. Mit dem Lied als Hintergrund.
Ja.
Und wie willst du das? Und irgendwie Deutschland schießt ein Tor oder irgendwie so hieß das.
Keine Ahnung. Aber
wie sollen die Kinder das begreifen?
Genau.
Ja, aber da steckt ja eine andere Idee dahinter. Das ist ja so, dass also die rechte Szene hat sich ja das Lied von DJ Agostino gekapert und ihren Text darauf geschrieben. Und jetzt ist die Gegenidee dazu, das den Rechten nicht zu überlassen, sondern dann eben eine Gegeninterpretation hinzustellen, was ich nicht verkehrt finde.
Genau.
Weil das Lied an sich, das ist ein Poplied, das hört sich jeder gerne an. Und jetzt muss aber auch, kann auch mal die Gegenseite zeigen, dass sie kreativ damit umgehen kann.
Naja, zumal
der Spiel in Niedersachsen haben die in der zwischen den Drive in der Pause haben die dieses Lied gespielt.
In Sylter Fassung, oder?
Nein,
in Sylter Fassung, aber die Melodie.
Ja, ja.
Ja, so, und das ist doch das Ding. Also, wir reden jetzt hier von 12-jährigen Jungs, ja, die dieses Lied gesungen haben, aber haben die das denn, die haben das doch, das ist ja meine Frage, haben die den Sylter-Text gesungen?
Leider ja.
Okay, das ist natürlich dämlich.
Ja, klar ist das die, aber selber Migrationshintergrund beide.
Ja, deswegen, das hattest du ja vorhin gesagt, also das ist ja einfach totaler Humbug, ne? Und deswegen, da brauchen wir Aufklärung. Das Lied an sich, und ich finde es, was Kälte gerade gesagt hat, dass man dem was ganz anderes gibt und eine andere Bedeutung dann gibt, damit nicht die rechte Szene sich darauf einschießen kann. Super, da was anderes mit zu verbinden, weil grundsätzlich geht es in dem Song ja tatsächlich eher um Liebe und Einigkeit und gar nicht um Rassismus oder jemanden auszugrenzen. So, und ich glaube, dass viele Vereine sowas, wenn sie das erleben, einfach für sich erledigen. Also wenn du im Verein sowas erlebst und ein Trainer kriegt das mit oder ein Offizieller kriegt das mit oder sonst was, dann wird das im Verein auch geklärt. Aber dass man das jetzt öffentlich macht und sagt, du meinst, ne, wir sind die Ersten, die darüber reden. Ja, sicherlich, der erste Podcast, der das jetzt hier mal zum Thema macht und vielleicht auch ein bisschen größer aufmacht. Aber in sich ist das, was der Marco gerade gesagt hat, eigentlich hat Marco es ja auch schon groß gemacht, indem er die ganzen Stellen anschreibt, indem er es auf den Gesamtverein ausweitet. Also es ist ja genau die richtige Reaktion, die erfolgen muss, wenn du sowas erlebst. Nicht einfach nur zwei Leuten zu erklären, das, was ihr da gemacht habt, war Murks und sorry, geht gar nicht, nie wieder. Ja, und auch erklären, warum nie wieder, sondern eben das zu sagen, okay, wir weiten das aus, wir klären alle auf. Das finde ich, ist genau der Weg, den man dann gehen kann.
Und das ist ja auch der Grund, wieso ich dieses Thema besprechen wollte, um halt andere Vereine zu ermutigen, auch diesen Weg zu gehen, sich dem zu stellen und sich dann, wenn sie es selber nicht wissen, wie, sich Hilfe zu holen. Oder? Und die Hilfe gibt es ja an verschiedenen Stellen. Markus, also ich weiß, ich hacke immer darauf rum, dass du immer ausführlich und viel erzählst und viel Redezeit einnimmst, aber heute bist du auffällig ruhig, möchtest du vielleicht auch noch was sagen?
Ich bin bei 4 Minuten 57 handgestoppt momentan.
Sehr gut. Also du hast knapp noch 15 Minuten.
Warte mal ab, kommt noch.
Sag mir rechtzeitig Bescheid, dann hole ich mir was zu essen.
Dann kann ich ja auch nochmal auf die 17 gehen.
Ich glaube, dass wir dort dass wir da ein gewisses, vielleicht ein Konzept brauchen als Leitfaden vom Verband. Also der AVD muss sich damit ein Stück weit auch befassen. Und es wäre doch schön, wenn man an den Verein einen Leitfaden schreibt oder den in der Hand gibt und sagt, ey, liebe Vereine, es ist ein sensibles Thema, vielleicht will da auch keiner so wirklich mit raus, aber das wäre ja mal ein Ansatzpunkt, wie man in so einer Situation damit umgehen kann und nicht einfach nur sagen, wir überlassen das dem Verein und wenn da was spielt, dann wird ja auch noch bestraft.
Und damit Lizenzentzug zu drohen.
Ich weiß, dass es beim Eishockey zum Beispiel, beim Deutschen Eishockeybund, ist das so, dass die einen Aufklärungsbogen die Spieler sogar unterschreiben müssen, wie wir quasi als Trainer unser Ehrenkodex unterschreiben müssen, müssen da die Spieler auch was unterschreiben, zumindest bei uns im Landesverband Bremen, was Rassismus auf dem Feld etc. pp. Einfach so ein, da wird nicht alles mit aufgefangen, aber man wird ein Stück weit schon sensibilisiert zu sagen, ey, Achtung,
genau, das war's im Kopf.
Da ist irgendwas, ich muss da ein Stück weit aufpassen. Mhm. Und da sind wir ja wieder bei der ganzen Geschichte, wo fängt's an, wo hört's auf? Wo fängt Rassismus an, wo hört Rassismus auf? Ich meine, es wird ja aus vielen mittlerweile ein riesen Pamborium gemacht. Wir müssen da alle, glaube ich, auch ein bisschen anders mit umgehen.
Ja, ich denke. Markus, bitte, du willst was sagen.
Ja.
Leg los.
Moment, stopp. Der Punkt ist ja,
wir gehen schnell auf Toilette.
Olli, Essen holen. Der Punkt ist, wir haben eben schon gesagt, Rassismus an sich vermischt sich ja nun auch mit anderen Themen, allgemeinen Mobbing. Und dazu ganz allgemein. Erstens wollte ich noch sagen, finde ich die Reaktion des Vereins, des Gesamtvereins, wie Marco erzählt hat, sehr gut. Und möchte jetzt auch eigentlich den Schritt weitergehen. Warum kann man sowas nicht mal, wenn es da Möglichkeiten und Unterlagen bei den Landessportverbänden gibt, einfach mal prophylaktisch machen? Als Verein.
Hey. Also, dass noch gar nicht so eine Situation aufgekommen sein muss, bevor du das
genau
machst.
Ja, klar.
Genau.
Genau, warum nicht? Ich meine, wir haben Also manche Vereine, vielleicht nicht alle, aber manche machen in einem Trainingslager auch Anti-Doping-Geschichten, was auch immer, Regelkunde von mir aus. Da kann man sowas doch auch mal mit einfließen lassen. Warum nicht?
Da bin ich ja,
hat ja einen Hintergrund.
Da finde ich das auch immer wieder wichtig und ich reite ja immer wieder auf diesem Thema rum. Deswegen ist ja eben so ein Verhaltenkodex für so einen Verein, finde ich halt auch immer wichtig, wo gleich, wenn jemand eintreten will, kriegst du einen Wisch, da stehen unsere Werte drauf, unsere Verhaltensregeln und dann, wenn da drin steht, wir behandeln uns alle gegenseitig mit Respekt und Rassismus hat bei uns keinen Platz, dann weiß doch schon jeder, woran er ist, aber bei so vielen Vereinen, gerade in den unteren Bereichen, gibt's sowas gar nicht, so ein Verhaltenskodex, ja, womit man den Verein identifizieren kann. Das wäre doch schon mal immer auch ein Alleinstellungsmerkmal für den Verein. Ah, guck mal, das steht bei uns drin. Wir stehen für Toleranz, Respekt und Vielfalt ein. Ja, das wäre doch mal der erste Schritt.
Mhm. Ja.
Genauso wie ich das vom Verband erwarte, dass sowas mal auf der Fahne steht. Ne, aber das passiert halt immer alles nicht. Jetzt ist ja das eine Thema, der Rassismus, der vorkommen kann im Verein selber. Und nun ist es auch so, dass wir nicht wirklich Kontrolle darüber haben, wer als Zuschauer so vorbeikommt. Und in Hildesheim ist es ja dann vorgekommen, dass dort auch von den Rängen sowas gesungen und gerufen wurde. Die Hildesheimer haben diese Leute des Platzes verwiesen. Was kann man dagegen tun? Vielleicht auch schon im Vorfeld.
Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ziemlich schwer. Du kannst den Leuten immer nur vor den Kopf gucken und nicht in den Kopf.
Du kannst da quasi nur reagieren, so wie der Verein das gemacht hat. Wenn was auftritt, dann musst du erstmal eine Reaktion zeigen. Und die richtige Reaktion ist zu sagen, okay, da kannst du jetzt nicht ins Gespräch gehen, sondern das sind Leute, die direkt da wirklich des Platzes verwiesen werden müssen, weil sie ein Gedankengut präsentieren, was, sag ich mal, abgelehnt wird und was nicht akzeptabel ist. Und insofern hat der Verein das richtig gemacht, diese Leute des Platzes zu verweisen. Ich sag mal, ich weiß nicht, ob man in der Situation vorher verwarnt oder sagt, so noch einmal, finde ich auch schwierig. Weil das sind ja trotzdem immer noch die gleichen Leute und du hast ja auch nicht die Kapazitäten jetzt beim, nicht wie beim Fußball, dass du da über mehrere Ordner, sag ich mal, verfügst oder womöglich Polizei Eskorten da irgendwie in der Kurve stehen hast. Also, aber wie Marco sagt, da kannst du relativ wenig machen. Du kannst, also meiner Meinung nach, kannst immer nur reagieren auf das, was da gezeigt wird. Ein Banner, irgendeine Parole, dass du dann darauf reagierst, ist aber wichtig. Und es nicht einfach so stehen lässt, damit nicht die anderen Zuschauer, die dann auch dabei sind, sagen, oh, okay, die schreien da, das scheint hier völlig in Ordnung zu sein. Ich komme nicht wieder.
Mhm. Also stopp, also ganz klar, das Verweisen ist Punkt 1. Ich fände es relativ optimal, wenn man jetzt hingeht und vor dem nächsten Heimspiel irgendwo am Eingang, Kasse, wie auch immer, eben genau dieses Banner dann aufzieht, Rassismus hat hier keinen Platz.
Aus aktuellem Anlass.
Genau, darauf wollte ich auch hinaus. Auch hier ist ja so ein Verhaltenskodex, den man sich auf die Homepage schreiben kann oder als Banner, wie ihr das sagt, auch schon mal das erste probate Mittel, um zu sagen, wir sind dagegen. Und ansonsten, wenn man dort irgendwo ein Spiel ausrichtet, hat man in dem Moment das Hausrecht. Und dem Hausrecht kann man eben dann halt auch, das kann man ausüben und die Leute dann halt rausschmeißen oder rausschmeißen lassen. Letzte Konsequenz wäre dann halt Polizei.
Und vielleicht das sogar noch erweitern, also so ein Banner aufhängen, das ist ja sehr anonym. Da gehst du dann vorbei, alles klar, und siehst es oder siehst es nicht, vielleicht steht da gerade einer vor. Aber wenn du eine Stadionzeitung hast, dann kannst du zum Beispiel entweder so ein Beizettel machen, wo du den aktuellen, sag ich mal, Anlass nochmal dazu nimmst, zu sagen, passen auf, Leute, beim letzten Spiel, dat und dat, das war unsere Reaktion. Wir verurteilen diese Art von Aussagen. Wir möchten das bei uns hier definitiv nicht, dass irgendwelche, sag ich mal, Menschen denunziert werden, beleidigt werden oder verunglimpft werden. Und oder man schreibt sogar einen Artikel in die Stadionzeitung rein, aber die kriegt auch nicht jeder. Man könnte einen hinstellen mit den Zetteln, dass jeder Zuschauer sowas bekommt. Oder im Optimalfall, vielleicht kannst du sogar auf die Eintrittskarte drauf machen. Also
genau.
Das Verbreiten halt, ne? Irgendwas, aber dass du den Einzelnen versuchst zu erreichen. das Banner an sich ist eine gute Idee. So grundsätzlich machen ja auch die ganzen Fußballstadien. Ich weiß, wenn ich bei Gladbach im Stadion bin, dann steht da oben Toleranz, Akzeptanz, Vertrauen, bla, alles Mögliche. Ne? Ja, aber das ist erstmal, das steht da oben. Mhm. Du weißt nicht, also ich sag mal, 30.000 von den, was weiß ich, 60.000 denken sich vielleicht, ja, okay, ne, steht da oben, habe ich mitbezahlt, aber ist mir wurscht.
Also ich komm auf den Vorschlag nochmal zurück mit der Karte. Ich kann mich bei dem Thema, ich hätte da so nicht drüber nachgedacht, das letzte Mal, als ich in USA bei einem Footballspiel war, in einem NFL-Spiel, da sind mir an den Eingängen die großen Tafeln aufgefallen mit einem Verhaltenskodex drauf. Mhm. Der sich auch ganz stark bezog, jetzt nicht direkt auf Rassismus, aber Verhalten gegenüber Gästen von der Auswärtsmannschaft. Mhm. Danach ist mir erst aufgefallen, dass auf der Karte hinten drauf genau dasselbe auch stand, zwar kleiner gedruckt, ich habe es vorher tatsächlich nicht gesehen und dachte mir so, ja gut, die Amis halt. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Bei dem Thema jetzt gerade, das Ergebnis war nämlich folgendes, dass natürlich dann bei einem NFL-Spiel wird viel Alkohol konsumiert und irgendwann fängt einer von der Heimmannschaft an zu pöbeln gegen die Gästemannschaft. Da stehen aber, oder damals standen auch ruckzuck 5 Leute auf und haben ihre Karte gezeigt. Hier, liest dir mal durch, was da drauf steht. Und jetzt setz dich da gefälligst hin, halt die Klappe, sonst kommen wir gleich runter.
Wenn man sowas erreicht hat, das wäre schon super, ja.
Und dann war tatsächlich Ruhe. Und ich war in einer Ecke des Stadions, wo beide Mannschaften relativ oder beide Fangruppierungen relativ mixt durcheinander saßen.
Kein Geld für Ticket gehabt.
Bitte?
Also kein Geld fürs Ticket gehabt.
Nein, aber in Seattle ist immer recht viel ausverkauft. Von daher, da bist du froh, wenn du überhaupt ein Ticket kriegst. Nein, da sitzt du halt bunt gemischt, wie man das vom Football kennt, und da passiert nichts und dann fängt einer an zu pöbeln und mehrere stehen auf und sagen, ey, Moment, das sind unsere Gäste. Da denkt man sich dann wieder, diese Hirnfürze zeigen doch irgendwo Wirkung. Also zurück zum Thema, warum es nicht in unseren Breitengraden auch versuchen.
Ich finde, mich da noch interessieren würde, du hast es ja gesagt, das war in Seattle so, ne? Aber ist das überall in Amerika so? Weil Amerika hat ja genauso wie Deutschland, wenn ich jetzt Ost- und Westdeutschland einfach mal vergleiche, sind ja die Meinungen, die politischen Meinungen ja auch etwas weiter auseinander, als man sich das wünscht.
Es ist öfter der Fall, wobei ich ganz klar sagen muss, dass ich im Süden der USA noch nicht wirklich so häufig war und noch kein Footballspiel gesehen habe.
Ich finde ja, neben so ein Regeln aufzustellen oder Werte aufzustellen, wäre auch immer so das gelebte Beispiel ganz sinnvoll. Und damals bei der GFL Cobras Juniors Mannschaft, geführt von Bernd Gonschalk, Oliver, du kennst ihn noch, der hatte damals dann so eine Grafik erstellt, wie viele Nationalitäten wir eigentlich in diesem Team hatten. Und Berlin ist ja auch nun mal ein Schmelztiegel der Nationalitäten. Und da konnte man dann sehen, ey, wir haben Spieler aus 25 verschiedenen Nationen, die ein Team formen und zusammen. Und
das gleiche Ziel verfolgen, ne?
Das gleiche Ziel verfolgen und zusammen Sport machen und sich zumindest im Sport respektieren. Ja? Und das finde ich dann auch sehr beeindruckend. Die Adler haben jetzt vor kurzem da auch mal so ein Ding rausgebracht. Finde ich halt gut. Und ja, wir wollen doch alle die jungen Leute bei uns haben, egal welcher Herkunft, denn wir wollen Football spielen, wir wollen zusammen den Sieg erringen und da ist es auch völlig egal, wer herkommt. Ne? Und ja, dann kannst du gegen diese rechten Spinner stehen.
Da hast du einen Punkt gesagt, wo ich auch drüber nachgedacht habe. Wir möchten jeden einzelnen Jugendlichen von der Straße holen. Dass ich da ganz unterschiedliche Klientels bekomme, das muss mir bewusst sein.
Ja,
dann muss ich sagen, ich möchte ab sofort nur noch die Ärzte, Rechtsanwälte, Kinder haben. Vielleicht, weiß ich nicht.
Um Gottes Willen, die diskutieren ja nur noch.
Ja, aber du holst ja sämtliche Kinder von der Straße. Du nimmst ja als Aufgabe, die Kids von der Straße in den Sport zu bringen. Und dann kann es sein, dass du da wirklich mal so ein, zwei Querschläger bei hast. Und die musst du versuchen zu formen.
Ja, das war ja der Punkt, wo du dann gerade reingekommen bist, worüber wir gerade gesprochen haben, dass wir als Trainer ja eben halt für uns auch die Aufgabe sehen, eben die Leute mitzunehmen und nicht den Radikalen zu überlassen. Ja, und wie du sagst, dann hast du eben jemanden dabei, der leider diesen Quatsch dann mitmacht. Aber unsere Aufgabe ist es doch, am gelebten Beispiel ihn davon zu überzeugen, die Zusammenarbeit macht's und nicht das Gegeneinander. Ja, und das ist unsere Aufgabe. Und dass es manchmal herausfordernd wird, das kann gut sein. Und da erwarte ich dann aber auch diesen Gedankengang vom Verband, dass sowas vorkommen kann. Aber wir Trainer, wir sind ja nicht das Problem, sondern wir sollen ja mit die Lösung finden, zusammen im Verein. Und da denke ich eben, der Verband hat da auch eine gewisse Rolle mit zu unterstützen. Er soll das nicht alleine machen, aber zumindest vielleicht die Leute befähigen, mit diesem Problem umzugehen.
Und spätestens dann, und das ist ja immer die Geschichte, wenn sowas passiert, wie in dem Falle jetzt bei euch, Marco, wenn dann sogar ein Schiedsrichter quasi das offiziell macht, spätestens dann erwarte ich von dem Landesverband eine Reaktion, die sich mit einer Lösung beschäftigt und nicht mit einer Bestrafung. So, weil das wäre der richtige Weg, um das auf dem, sag ich mal, auf eine Basis zu bringen, wo alle Beteiligten vielleicht was verstehen, was erklären und dann irgendwann gemeinsam auch einen Weg gehen. Und nicht von oben runter nach dem Motto, so, wir drücken euch jetzt einen auf.
Ja, wir sind ja ein Spielverbund aus vier Landesverbänden. Und nach meinen Informationen war unser Landesverband und ein weiterer, der gesagt hat, ey, die müssen ein bisschen mehr sensibilisieren und das, was sie machen, ist ja ganz toll. Und andere Landesverbände waren da der Meinung, nee, die müssen aus der Liga raus, Lizenz raus, sperren, dies, jene Strafe, dies, jenes, welches.
Ja, bloß dann haben wir bald gar keine Ligen mehr.
Nein, und das ist ja auch genau der Punkt. Das wäre ja das Gleiche, wie wenn du jetzt einfach diesen Jungen oder diese beiden Jungs einfach rausschmeißt, sagst so, hier, zack, die Straße ist eure, ne, das war's hier. Und damit öffnest du ihnen Tür und Tor, vielleicht in eine Gruppierung reinzukommen, die eben nicht das ist, was wir uns für sie wünschen. Und da geht's doch um Aufklärung, da geht's doch um ein Miteinander. Und das heißt, auch ein Verband hat doch eine aufklärende und also eine aufklärende Funktion, eine Vorbildfunktion. Der muss doch was vorleben. So, und nicht im Sinne von, ich hau mit dem Knüppel drauf und dann hoffe ich, dass alle Beulen ausgebessert sind.
Zumal wir in der Gesellschaft verstärkt das Problem haben, wir gegen die, ne, sobald du eine andere Meinung hast, wirst du sowieso in die rechte Ecke gestellt. Und dann heißt es, naja, das linke Diktat, bla bla bla, ja, jetzt wird's politisch. Aber darum geht es ja genau, den Leuten zu zeigen, nein, nur weil du jetzt eine andere Meinung hast, die wir nicht teilen, schmeißen wir dich nicht sofort raus. Wir wollen weiter mit dir arbeiten. Ja, aber es geht nur miteinander. Ja, mit gesundem Menschenverstand. Und das müssen wir doch predigen. Und wenn wir jetzt anfangen, Leute rauszuschmeißen, dann sind wir gar nicht so viel besser als die, die wir da gerade verurteilt haben.
Korrekt.
Den Jungs tat es leid. Wir haben lange mit denen gesprochen, fix und fertig danach. Und sie konnten uns auch nicht erzählen, warum. Weil letztendlich haben sie gesagt, nein, wir haben selber Migrationshintergrund. Keine Ahnung, warum wir es gesagt haben. Schon doof genug, ja. Alles in Ordnung. Aber vielleicht ist das. Ich versuche das nicht schön zu reden, aber ich sag mal, vielleicht spielt bei uns in der Truppe, in der wir sind, Rassismus sowas von überhaupt keine Rolle, dass sie gar nicht darüber nachgedacht haben, was sie da überhaupt gemacht haben und das überhaupt gar nicht für voll nehmen, was da überhaupt passiert.
Gut möglich.
Deswegen war mir diese Einteilung am Anfang halt wichtig, weil ich denke, so richtig ausgrenzenden Rassismus, glaube ich nicht, dass wir da wirklich im Football das Problem haben, wäre mir zumindest nicht untergekommen. Wir haben jetzt, glaube ich, eher das Problem, dass wir Leute haben, die diesen Scheiß nachplappern, sich dieses Zeug aus dem Internet anhören und das in die Köpfe sickert, und wir jetzt einfach nur zeigen müssen, hey Leute, das ist Quatsch. Ja, glaubt diesen
Ja.
Müll nicht.
Ja, ich finde, ich reite da jetzt auch wieder so ein Stück weit drauf rum. Wenn wir zwei Amerikaner, zwei, darf ich farbig sagen, schwarze Amerikaner, also wenn wir zwei Amerikaner im Team haben und man hört dem mal zu, wie die sich unterhalten und da teilweise auch dieses N-Wort fällt, untereinander ist das vollkommen okay. Aber andersrum auf einmal wieder nicht.
Ja, und das ist auch die Musik, die schwarze Musik, gerade schwarzer Rap, Gangster-Rap, ja, der bedient ja nur so eine Klischees, ne?
Hör auf, das ist Katastrophe. Die Kinder hören so eine Musik, die werden da wieder von beeinflusst, die können es nicht einordnen. Und wie jeder, der sich mit Kinderpsychologie befasst, weiß, ab wann die Kinder Ironie verstehen, ab wann die irgendwelche Sachen entwickeln, geistige Sachen entwickeln, um überhaupt Sachen einzuordnen. Und da sind wir, also da müssen wir ganz viel Arbeit betreiben, alle.
Mhm. Mhm. Zumal Slangsprache ja nun ein bisschen was anderes ist. Wir müssen gar nicht vom Endwort reden. Gehen wir mal dazu. Zwei Mädels im Alter von 14 bei gewissen Herkünften, die bezeichnen sich auch nur als Bitch. Wobei die Bedeutung, wie wir sie jetzt eigentlich erstmal assoziieren, damit gar nicht gemeint ist. Die Italiener als Beispiel, die Jungs, die sind von solchen Sachen jetzt weg. Die kommen wie die Amerikaner, hey Bro, auf Italienisch, hey Fra. Mhm. Die kommen von solchen Sachen weg, aber da ist eine gewisse Bedeutung ja gar nicht mit gemeint. Wenn da das eine Mädel Bitch sagt, dann meint sie auch damit, hey, meine liebe Freundin, sinngemäß.
Ja, und ich glaube, was wir nicht vergessen dürfen, und das ist etwas, was mir die letzten Jahre immer mehr aufstößt, ist diese total, also bei aller Wichtigkeit für bestimmte Werte, die wir vermitteln, ist aber die unglaubliche Empfindlichkeit der einzelnen Bevölkerungsgruppen. Und da, ob das jetzt Gendern ist oder Rassismus oder Veganer oder was auch immer, dieses sofort aufschreien und oh Gott und sofort ist es irgendwie ganz, ganz schrecklich. Ich glaube, dass das ein großer Grund dafür ist, dass manchmal dann so eine Hysterie entsteht. Und da wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr. Und das ist genau das, was in diesem Falle dieser Schiedsrichter gemacht hat. Da wünsche ich mir diesen Moment, Klick, zu sagen, boah, da rede ich jetzt gerade mal kurz mit dem Coach drüber und sag mal, pass mal auf, Jung. So, es ist ja, er hat ja keine, es ging ja nicht um eine Teufelsaustreibung oder sonst was. Also das ist manchmal einfach, dass die Reaktion einfach eine Spur zu viel ist für das, was ist. Also ich sag mal jetzt ganz ehrlich, wenn ich mich im Sprachlichen noch nicht so damit zurechtfinde, dass ich jetzt sage, meine KollegInnen oder keine Ahnung, der die Baum, das Baum, du Baum, keine Ahnung. Also ich finde, wir werden ja total durcheinander gebracht von all den Regeln, Normen, Sachen, die man kennen muss, können muss, sagen muss. Und also ich als Erwachsener bin davon schon manchmal genervt oder weiß vielleicht gerade nicht den aktuellen Ausdruck für irgendwas. Und Zwölfjährige oder also ne, das, was Marco eben sagte, Ironie verstehen, Sarkasmus, Satire, da sind wir ja bei Kids noch in einer anderen Schiene, ab welchem Alter das so richtig manifestiert ist. Und ich finde das manchmal einfach so eine total übertriebene Hysterie von Einzelpersonen.
Ja, es ist egal, was du sagst. Irgendjemand steigst du immer auf die Füße.
Immer, natürlich.
Und wir Trainer, ich sag mal, wir sind jetzt alle jenseits der 40. Wir haben es auch immer schwerer, die Jugendlichen zu verstehen. Ja, mit dem, was sie umtreibt, mit dem, was sie reden. Markus sagte gerade hier Umgangssprache, Slang. Jedes Jahr kommen da Jugendwörter des Jahres, die ich nicht verstehe.
Ach, um Gottes Willen. Ja, entschuldige mal, allein schon dieser, Entschuldigung, dass ich sage, wahrscheinlich trete ich jetzt auch jemand am Fuß, dieser Scheiß mit dem Jugendwort des Jahres. Also ich persönlich, dann hört man da irgendwelche Jugendwörter, diese 10 stehen zur Auswahl. Ich arbeite mit Jugendlichen und mit Kindern. Und diese Wörter, die da genannt werden, die habe ich im Kontext mit meinem Alltag, mit meinen Kids, die höre ich nicht. Ja. Also ich weiß ja nicht, ob die das dann heimlich nachts sagen oder sich nur schreiben per WhatsApp, aber ich weiß nicht, wer die Vorschläge für diese Jugendwörter macht. Da wird mir jetzt wahrscheinlich irgendeine offizielle Stelle sagen, ja, nein, die dürfen eingereicht werden, aber entschuldigt mal, von den Jugendlichen, wer reicht denn ein Wort ein, damit es in irgendeiner Form im Jugendwortkatalog des Jahres auftaucht. Das sind dann, da sind wir dann bei Jugendlichen, die dermaßen vielleicht auch über ein, sag ich mal, eine aufgeklärte und gute, Vergangenheit, Zukunft, sonst wie verfügen, dass sie das auch so sortieren können. Aber die Kids, mit denen ich zu tun habe, Jugendwort, Alter.
Nee. Hast du mal WhatsApps, also WhatsApps, heißt das WhatsApps, hast du mal eine App-Nachricht von Jugendlichen gelesen? Ich habe mal eine von meiner Tochter gelesen, ich verstehe die nicht. Nein. Das sind drei Sätze, ich habe da nicht einen von verstanden.
Mhm. Ja, und alle paar Monate gibt es neue Wörter, die wir nicht verstehen.
Ja, genau.
Aber da gibt es ja dann auch wieder eine Ausgrenzung innerhalb der Jugendlichen, weil wenn die dann irgendwann mit ihren Wörtern nicht hinterherkommen, werden sie halt von anderen ausgegrenzt, diese benutzen. Ne? Das ist eine schwierige Kiste.
Also manchmal hilft einfach nur KTA, habe ich heute gelernt. KTA, ja. Sagen die dann, ist Kontaktabbruch.
Ja.
KTA ist vorbei, dann raus.
Manchmal nicht verkehrt. Und es
gibt irgendwie TMM, das heißt auch irgendwas.
So, ja, genau.
Alles gut, mein Freund oder so, keine Ahnung.
Du hast völlig recht. Also, aber das ist ja, da sind wir bei einem ganz anderen. Das wäre vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast, dass wie unsere Sprache verroht. Und natürlich, wie ist kommunikationsmöglich mit Kindern, die nicht kommunikationsfähig sind? Zumindest nicht auf einem normalen, sag ich mal, verbalen Niveau. Das ist aber ein anderes Thema.
Definiere mir normal.
Ach, keine Ahnung.
Deutsch, schon wieder.
Also Deutsch im Sinne von, ich verstehe, was du sagst. Im Sinne von, und das, aber das, da sind wir ja vielleicht von Rassismus auch gar nicht so weit weg, weil wenn du gar nicht manchmal verstehst, was andere sagen, denkst du ja vielleicht, und dann bin ich wieder bei der Hysterie und bei dem Kälte, was wir ganz am Anfang gesagt haben, für den Einzelnen können sich Sachen anders anfühlen als für den, an den es gerichtet war oder der es sagt. Und genau, das ist ja sprachliche Barrieren. Wir haben in Deutschland einen großen Anteil auch an Menschen und Mitbürgern, die deutsche Sprache jetzt vielleicht nicht als ihre Muttersprache haben. Und vielleicht nimmt man da auch manchmal ein Wort falsch wahr. Oder umgekehrt, die lernen Wörter oder lernen Sachen und sagen vielleicht etwas in einem Kontext, der anders gemeint ist und dadurch kommt es komisch rüber. Also,
aber das ist ja, so ein Problem. Weißt du, da gibt es dann gewisse Defizite in der Schule, dann gibt es vor allen Dingen Defizite im Elternhaus.
Definitiv.
Und du kannst jetzt nicht erwarten, dass der Sportverein das alles regelt. Das funktioniert halt einfach nicht. Ne? Also wir können das, was Eltern verbocken, nur bis zum ganz kleinen Grad auffangen. Wir können versuchen, für die Jungs da oder Mädels da zu sein. Wir können ihnen versuchen, richtig, Sportalltag auf Augenhöhe zu bieten. Es ist nicht unsere Aufgabe, jetzt eine Fahrt nach Auschwitz zu organisieren, um da jetzt Sightseeing zu betreiben und politische Bildung zu betreiben. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind einfach Regular Guys, die so ein bisschen sportliche Erfahrung haben und versuchen, die an die Jugendlichen weiterzugeben. Ne? Und alles darüber hinaus ist Goodwill.
Ja, aber unsere Aufgabe ist auch, angemessen auf bestimmte Situationen zu reagieren. Also das heißt, ein gewisses Verständnis für bestimmte Situationen zu entwickeln und die Kenntnis zu haben, es gibt Sprachbarrieren, es gibt gesellschaftliche Barrieren, Unterschiede. Und ich muss als Coach, gerade wenn ich im Bereich Jugend aktiv bin, muss ich diese Unterschiede zumindest mal so klar haben. In welchem Stadtteil arbeite ich hier? Welche Stadtteile sind angegrenzt? Wie setzt sich meine Mannschaft zusammen? Weil so habe ich ja dann durchaus auch die Möglichkeit, gut vielleicht schon im Vorfeld bestimmte Thematiken aufzunehmen. Wenn ich weiß, ich komme aus einem Viertel, wo ein großer Migrationshintergrund besteht, so, dann kann ich vielleicht auch ja im Training oder sowas bestimmte sprachliche Barrieren versuchen von vornherein abzumildern, indem ich über erstmal feststelle, okay, sprechen alle die Sprache, verstehen alle die Sachen, so, das sind die Kenntnisse, die ich haben muss für mein Umfeld und auch das Verständnis, und das ist für mich dann wieder Vorbildfunktion, zu gucken, okay, wir wollen einen bestimmten Wert vermitteln, das, was ihr auch die ganze Zeit gesagt habt, dass man einen bestimmten Kodex dann auch den Kindern vermittelt, aber wenn ich jetzt einen Kodex mit 10 Punkten aufstelle und ich gebe den weiter, muss ich ja auch zumindest dann die Hoffnung haben, dass das gelesen wird und verstanden wird von den Menschen, denen ich das gebe. Genau, mit Inhalt füllen sowieso, ja. Bitte, Markus.
Vorbildfunktion Sprachbarriere. Kann ich nur jeden bitten, nicht einem, wir bleiben jetzt beim Football, einem Spieler mit begrenztem Sprachvolumen, die eigene Sprache runterzuschrauben und auf sein Niveau zu gehen. Und es genauso falsch, so wie grammatikalisch, wie auch sonst wie, zu antworten. Finde ich ganz schlimm, wenn Erwachsene das tun, das sehe ich auch beruflich. Ich weiß es nicht, 15 Nationen zu tun und die sprechen nun mal nicht alle grammatikalisch perfektes Deutsch, wie man sich vorstellen kann. Wir müssen gar nicht von Schweizerdeutsch reden, von Hochdeutsch. Wenn ich dem dann sage, Toilette, du finde da, dann muss ich mich nicht wundern, wenn das nie richtig lernt.
Absolut.
Und da bitte ich tatsächlich jeden darauf zu achten. Er muss nicht unbedingt lehrerhaft oder oberlehrerhaft korrigieren. Du sagst das falsch, das sagt man so. Das muss nicht unbedingt so sein. Ich sollte nur mein Sprachniveau nicht runterschrauben, sondern ganz normal weitersprechen. Dann lernt er es vermutlich auch eher schneller, wie auch immer. Und die Sprachbarriere wird, ich sag dann mal, wieder gesenkt.
Es gibt ja,
nur wenn ich mich auf sein Niveau runter, dann wird er nie was lernen.
Es gibt ja verschiedene didaktische Möglichkeiten. Ne? Du kannst die Sachen versuchen, bildhaft darzustellen. Es gibt das Konzept der einfachen Sprache, ja, wo man dann halt versucht, nicht so viele Nebensätze zu produzieren und so eine Geschichten. Genau. Wenn ich weiß, dass meine Jungs sowieso Englisch schlechte Noten haben, dann muss ich mein Football-Training nicht komplett auf Englisch halten. Ja? Kann ich auch gewisse Dinge auch einfach in Deutsch benennen. Warum nicht? Aber
erstes unter.
aber jetzt didaktische Konzepte. Jetzt müssen wir aber immer noch davon ausgehen, jetzt hast du irgendwo einen Regular Guy, nenne ich es jetzt einfach mal, als Trainer, der, wie gesagt, seine 40 Stunden schrubbt und andere Sorgen hat und der sich da bereit erklärt hat, hinter Tupfingen auf den Acker da jetzt ein paar Jungs zu coachen. Der wird sich da jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie die Gedanken machen, A, weil er nichts damit zu tun hat und B, andere Dinge zu tun hat. Zum Beispiel mit das Training organisieren. Und da ist es eben die Frage, wie kann ich dem guten Mann, der sich da bereit erklärt hat, da auf dem Acker zu stehen, wie kann ich ihn dazu befähigen? Ne? Und da fängt das dann halt wieder oben an, Verband. Ne? Und beziehungsweise
Deutscher Sportbund oder sowas. Ja, und aber da sind wir doch auch wieder bei dem Thema, was wir schon mal hatten, zu sagen, ne, Coaches, wer wird Coach? Was braucht der Coach, damit er arbeiten kann? Was bekommt er zusätzlich von Verband, von Verein an Möglichkeiten, sich weiterzubilden? Was hat er selber an Interesse, sich weiterzubilden? Auch ein Coach kann, das klingt jetzt vielleicht irgendwie dann in dem Moment doof, aber auch ein Coach kann ja Teil des Problems sein.
Absolut.
So, und
haben wir oft genug erlebt, alle,
so, denke ich. Und die Frage, und die haben wir uns ja schon mal gestellt, was braucht denn ein Coach für die Jugend? Was sollte ein Coach mitbringen, wenn er in der Jugend coachen will? Und Vorbildfunktion ist ja mit etwas, was wir ganz, ganz vorne anstehen haben, weil wir sagen, die Kids lernen am Modell. Die Kids gucken sich was ab. Und natürlich gucken die sich was bei den Leuten ab, mit denen sie in die Schule gehen. Und natürlich was bei den Eltern. Aber zumindest haben wir in unserer Vergangenheit, in der Zeit, die ich auch mit Markus in einem Team verbracht habe, wir haben ja viel Zeit mit diesen Kids verbracht. Ja, und gerade bei den Panthern zum damaligen Zeitpunkt, wir haben ja wirklich dann dreimal die Woche regelmäßig, dann teilweise 4-5-mal die Woche trainiert oder irgendwie noch Kontakt gehabt. Das heißt, die sehen uns ja viel mehr. Also die Verantwortung, die wir dann haben, die wächst ja eigentlich mit jedem Training, mit jedem Mal mehr sehen, wo sie quasi uns vor der Nase haben und sehen, okay, der spuckt seinen Dip immer auf die Straße oder der raucht nach dem Training direkt eine Zigarette oder da ist sofort das erste Bier im Hals, wenn es dann irgendwie nach dem Spiel losgeht. All diese Kleinigkeiten. Was gebe ich einem Coach mit? Und genau wie du völlig richtig fragst, was kann ich ihm überhaupt mitgeben? Also wer kann ihm was mitgeben? Und natürlich ist der Verband da gefordert. Und ich finde, es geht schon in die richtige Richtung, dass ich finde, die Ausbildung für Trainer, die haben sich ja stark verbessert. Also dass du schon kleinere Lizenzen anbietest, das heißt schon früher anfängst, dass sie irgendwas machen, dass du teilweise pädagogische Inhalte in den Trainerausbildungen hast. Ich weiß nicht, ob das überall der Fall ist, aber es ist auf jeden Fall mehr geworden.
Aber auch, weil die Anforderungen an den Trainer ja auch gestiegen sind. Ne?
Also, absolut, absolut.
Weil das, worüber wir jetzt ja alles reden, das sind ja Soft Skills, die mit dem Kernthema American Football an sich ja nichts zu tun haben. Ne? Das ist alles drumherum.
Genau.
Richtigerweise gehört es dazu, aber wenn wir wollen, dass es dazu gehört, dann müssen wir eben das halt auch nur die Ausbildung mit reinpacken. Richtig.
Ja, und klar ist eben auch, und das muss jedem klar sein, wenn ich als Trainer im Jugendbereich arbeite, dann haue ich nicht einfach nur meine erlernten englischen Parolen raus, die ich mal irgendwann einem Coach gehört habe, und coach hier die Technik des Tackles, sondern in dem Moment, wo ich mit, sag ich mal, unter 18-Jährigen zu tun habe, habe ich einen erzieherischen Auftrag.
Auch bei den Erwachsenen.
Gar keine Frage, aber noch mal mehr bei den Jugendlichen, weil wenn du, das ist wie gesagt, ne, der junge Baum, je nachdem in welche Richtung die, sag ich mal, die Stange gelegt wird, dann wächst er auch in die Richtung so. Und was bei dem Erwachsenen nachher dann vielleicht schon versaut ist, da hast du vielleicht in jungen Jahren noch die Chance, den in eine Richtung so ein bisschen gerade zu kriegen als Baum, dass er gut wächst.
Was Hans hier nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr.
Genau. Übrigens, alten Pferden keine neuen Kunststücke bei.
Richtig.
So, 5 € ins Phrasenschwein.
Ja. Gehen wir davon dann mal zusammen was eintrinken?
Virtuell oder jetzt hier? Prost. Ich möchte übrigens darauf hinweisen, ich trinke aus einem Regenbogenglas.
Sehr
und
schön.
Es hat überhaupt keine Bedeutung.
Ich wollte gerade sagen. Es sieht einfach schön aus.
Fand ich auch. Es war das Erste, was im Schrank stand. Also
schön ist Geschmackssache, aber es ist bunt.
Marco, nach eurer Geschichte, hat sich denn da jetzt beim Verband jetzt irgendwie was getan? Haben die jetzt mal irgendwie gesagt, okay, das kommt jetzt bei uns aufs Programm oder so?
Im Spielverbund habe ich nichts weiter mehr gehört. Also die haben sich da so ein bisschen ausgetauscht, die Landesverbände. Ich habe gesagt, was ich mache. Ich ziehe das durch, egal was sie sagen, weil mir ist es wichtig. Und ich habe jetzt im Moment nichts weiterhin mehr gehört, nein.
Schade eigentlich, oder?
Ja.
Was hättest du dir gewünscht?
Ich hätte mir eine Begleitung gewünscht bei der ganzen Geschichte. Also das, was Olli auch schon gesagt hat, dass der Verband einen da ein Stück weit begleitet. Wobei ich sagen muss, unser Landesverband hat es gemacht. Mhm. Aber der Spielverbund hat sich dann irgendwie komplett rausgehalten. Und das finde ich ein Stück weit schade, weil ich auch glaube, das kann in einem Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder auch Hamburger Verband plötzlich auch aufploppen.
Das kann überall aufploppen. Ne? So. Ich meine, Dummheit gibt es überall.
Eher eine Zusammenarbeit gewünscht. Ja. Eine Zusammenarbeit mit dem Spielverbund und nicht nur mit meinem Verband.
Ja, ich würde mir da auch mal irgendwie generell auch vom ARVD mal irgendwie so eine Richtlinie wünschen, beziehungsweise einfach mal irgendwie, ja, haben wir wissen um das Problem, ist eine Arbeit oder so, ja.
Ja, vorher, es gibt ja fertige Sachen, es gibt ja fertige Konzepte, es gibt fertige Leitfäden, der DOSB hat Sachen, also man muss sich da ja nur ein bisschen bedienen.
Also ich wollte gerade sagen, wenn du schon eben gesagt hast, der Landessportbund DOSB, die haben da einige Sachen und du wirst begrüßt mit den Worten, sie sind nicht der Erste, der hier anruft, herzlichen Glückwunsch. Und da gibt es was. Dann habe ich grundlegende Unterlagen und ich glaube nicht, dass ich die unbedingt so viel umarbeiten muss oder anpassen muss, damit wir die im American Football auch nutzen können. Da heißt es für mich eigentlich erstmal im Großen und Ganzen, zu 99% Copy-Paste verteilen, lesen, machen. Ende. Und schon habe ich Maßnahmen und habe getan und gemacht und tralala. Ja, als Qualitätsmanagement, im Qualitätsmanagement muss man faul sein, sonst findet man den direkten Weg nie.
Ja, aber
jetzt. Das, was Kälte ja gesagt hat vorhin, von wegen, man so ein bisschen schulen, vielleicht in den Trainingslagern oder wie auch immer. Ich meine, jeder Landesverband oder fast jeder Landesverband sagt hier, wir brauchen jetzt hier irgendwelche Sideline-Pässe oder wie auch immer. Das sind doch Themen, die auf so ein Sideline-Pass-Geschichte geschult werden können.
Absolut.
So, Umgang mit Rassismus, Umgang mit Social Medien. Weil ich, muss euch ganz ehrlich sagen, ich als Verband möchte vielleicht meine Jugendcoaches in den Social Medien auch, dass sie relativ vernünftig auftreten. Ich möchte da auch mit einer Flagge schwenken sehen oder Wochenende strunzendick da irgendwelche Videos posten.
Ja, genau, was ich gesagt habe, ja.
Das ist ja, vor 20 Jahren gab es diese Social Media Geschichte noch nicht so in den Umfang. Das ist einfach zum Thema geworden. Und das muss irgendwo gesteuert und geschult werden. Und ich kann nicht sagen, ihr macht es verkehrt, jetzt kriegt ihr einen drauf, sondern ich muss da erstmal gegensteuern oder versuchen gegenzusteuern. Und wenn die dann dagegen verstoßen, dann kann ich auch sagen, ey, da müssen wir mal ein bisschen was machen.
Ja, vor allen Dingen immer diese Kurzschlussreaktion, dann mit Lizenzentzug rumzuschreien. Ich meine, was soll danach kommen? Ja, wir haben überall Probleme verschiedener Art, nicht nur Rassismus. Wir haben Teams, die auf einmal in einem Jahr keine Jugendarbeit stellen können. Zack, gibt es einen Lizenzentzug und so eine Geschichten. Ich weiß immer nicht, wer auf so ein schmales Brett kommt, dann sofort immer gleich einen Kopf abzuschlagen. Aber wenn das Praxis wird, welches Team spielt dann irgendwann noch?
Naja, aber es ist doch der einfache Weg.
Ja.
Also ich meine, es ist doch immer einfacher, sich irgendwas abzuschneiden, als dafür zu sorgen, dass es heilt. So, und das ist doch, da muss ich mich fragen, okay, welchen Auftrag hat dann der Verband in dem Moment?
Aber du, und das frage ich, das in frage einer, einer Wegwerfgesellschaft, wo man lieber wegwirft, als es zu reparieren,
naja,
ist genau das gleiche Thema.
Ich glaube, das Problem liegt eher darin, dass wir auch eben beim Verband diese Regular Guys haben, die alle noch 40 Stunden arbeiten und sich mit dem Problem einfach nicht beschäftigen wollen oder können, weil ihnen die Zeit fehlt. Und dann gibt es eben halt die einzige Möglichkeit, die sie halt kennen. Und alles andere würde halt mehr Arbeit bedeuten. Ich meine, wer will sich denn jetzt auseinandersetzen mit irgendwelchen Projekten, die gegen Rassismus arbeiten. Ja,
aber da sind wir bei der da sind wir bei der Hysterie wieder.
Ja.
Ja? Du hast also, Marco hat es ja erzählt, dass offensichtlich zwei der Verbände da auch angemessen reagiert haben und gesagt haben, okay, lass uns das mal so und so machen. Und dass dann wiederum andere ab war, da hast du dann jemanden sitzen, der das anders sieht, der dann so den Aufschrei macht und sagt, ey, da müssen wir jetzt richtig reinhauen, die müssen das richtig merken, das geht überhaupt nicht und da müssen wir jetzt direkt ein Exempel statuieren. So, und das ist doch genau das Problem. Deswegen so dieses Übersensible, dieses Hysterische, anstatt zu sagen, wir klären auf. Wir gehen gemeinsam einen Weg, wir geben einen Weg vor, wir unterstützen die Vereine dabei. Weil du musst doch auch davon ausgehen, Kälte, was du vorhin gesagt hast, also auch nicht jeder Verbandsoffizielle hat jetzt da irgendwie Hintergrundwissen oder einen grundsätzlichen, sag ich mal, Hintergrund gesellschaftlicher Art. So, und auch die brauchen Unterstützung.
Ja. Ja, und das geht halt nur gemeinsam und und wenn sich alle mal an einen Tisch setzen und mal konstruktiv diskutieren, um Wege zu erarbeiten, was ja so Sinn eines Workshops ist, gemeinsam Lösungen zu finden, ohne jetzt mit dem Finger aufeinander zu zeigen, ohne Schuldzuweisung, einfach lösungsorientiert, dann denke ich, ist da auch was möglich.
Man hat das ja auch quasi im Arbeitsleben, wenn man sich das mal anguckt. Es gibt ja gewisse Barrieren, und da rede ich von Verantwortlichkeiten. Und solange der Verband, das ist vielleicht jetzt ein bisschen ketzerisch gemeint, aber solange der Verband nichts macht oder nichts vorgibt oder keine Leitfäden rausgibt, haben sie auch nicht die Verantwortlichkeit dafür, sondern die Verantwortung liegt dann immer noch bei dem Verein. Wenn es nachher wirklich zu einer drastischen Situation kommt, dann ist der Verband, der Verein, nicht verantwortlich, weil sie haben dort irgendwie ein Stück weit nicht die Richtlinie für erstellt.
Mhm. Ja, und ich denke mir halt, viele, viele Verbände sind halt einfach zu Instanzen verkommen, wo es nur noch darum geht, den Status quo Football zu verwalten, eine Struktur zu schaffen, wo die Vereine einfach spielen, also den Spielbetrieb organisieren, und das war's. Ich sehe mir oder wünsche mir aber einen Verband als Anlaufstelle, um Kompetenzen zu fördern und zu vermitteln. Und ein Verband als Dienstleister für die Vereine, wenn sie Fragen haben. Wie im Handwerk eine Innung. Ja, wenn ich als Bäckermeister irgendwie ein Problem habe, fachlicher Art, dann kann ich mich an die Innung wenden und sagen, du, ich brauche hier mal irgendwie eine Weiterbildung, ich habe hier dies und das Problem, ich brauche mal einen Vermittler oder sowas, ich habe Probleme mit einem Kunden, dann kann ich zur Innung gehen und mir Hilfe holen, beziehungsweise Wissen holen. Und das ist bei den Verbänden ja nicht möglich.
Und genau dieses Übergreifende, also Der Verband ist ja nicht dazu da, mir bei einer Playbook-Frage zu helfen. Oder ist nicht dazu da, zu sagen, okay, kannst du mir mal irgendwie 5 Drills für Running Backs schicken? Sondern der Verband ist genau dafür da, zu sagen, Vereinswesen unterstützen. Mhm. Das heißt, Satzungen, das heißt, der Code of Ethics, das heißt, wie gehe ich mit Menschen um im Sinne von Rassismus? Also das sind doch genau die Geschichten, wo der Verband rein, also sag ich mal, die Aufgabe hat, Trainerausbildung, ne, da fängt's ja schon an, ne, okay, was möchte ich denn in die Trainerausbildung integrieren? Welche Anteile sollen da drin sein? Und wenn ich merke, dass das Thema Rassismus oder auch das rechte Gedankengut, wenn diese Themen so aufkommen, da ist es meiner Meinung nach, und da stimme ich euch allen zu, weil das wurde schon oft genug gesagt, die Aufgabe des Verbandes, da auch voranzuschreiten, als Vorbild und zu sagen, so, wir als deutscher Verband wollen, dass man ganz klar sieht, wir sind gegen Rassismus, wir sind tolerant und wir sorgen dafür, dass auch unsere Mitgliedsvereine und Mitgliedsverbände genau dieses Gedankengut übernehmen und auch vermitteln.
Ja, aber da sehe ich dann eben auch zum Beispiel ein Problem, dass der Verband ja nur mit Trainer zu tun hat in Form der Ausbildung. Ansonsten haben Trainer an sich keine Verbindungspunkte zum Verband. Und die Trainer sind doch die Leute, die in der vordersten Front, entschuldige die Wortwahl, aber ja, wir sind der Erstkontakt mit den Spielern, die werden vom Verband nicht weiter, soll ich sagen, jetzt beachtet oder was, werden nicht gefragt. Es gibt kaum Austausch zwischen den Trainer und dem Verband. Es geht immer nur zwischen den Vereinen und dem Verband. Aber wer fragt denn jetzt mal direkt die Trainer? Da können sich doch genau die Situation anhören und mit den Leuten besprechen.
Nein, aber das wird zu viel. Also das ist natürlich dann Vereinsaufgabe. Ja, das heißt,
du röselt sich auf, klar.
Aber. So, der Verein hat die Aufgabe zu gucken, wie benehmen sich meine Trainer, meine Offiziellen, wenn ich Schiedsrichter abstelle oder Cheerleader habe oder Staff. Ne? Das ist Vereinsaufgabe. Und das geht erst, in dem Fall ist es ja so passiert, wenn quasi ein Offizieller des Verbandes, in dem Falle jetzt ein Schiedsrichter, etwas bemerkt und dann quasi eine Information weiterleitet. So, also dann geht's die Treppe hoch. Aber ansonsten finde ich das schon wichtig, dass der Verein in sich, das was du auch eben gesagt hast, erstmal für sich klar macht, wo stehen wir, was wollen wir. Aber das, was ich meinte, war auch so diese Grundhaltung, die ein Verband vermitteln muss. Genauso wie der DFB gegen Rassismus. Also das sind so für mich Geschichten, irgendeiner muss, und da bin ich bei dem Leitfaden von Marco, irgendeiner muss ja was vorgeben, damit ich irgendwas folgen kann.
Aber da wäre es doch zum Beispiel gut, wenn man ein Gremium hätte, es müssen ja nicht alle Trainer sein, aber ein Gremium von Trainern, die ausgewählt sind, um mal über diesen Code of Ethics zu sprechen und vielleicht auch mal jährlich drauf zu gucken, was hat sich geändert an unserer gesellschaftlichen Lage, was wollen wir vermitteln, was sollt ihr Trainer vermitteln und dann sprechen wir mal drüber, ob sich dieser Code of Ethics vielleicht verändern muss, den die Trainer unterschreiben sollen. Ja, aber da würde ich halt auch gerne sehen, dass die Trainer mit im Boot sind und nicht immer über ihre Köpfe hinweg entschieden wird.
Ja, und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit im Rahmen der Trainerausbildung, es gibt ja durchaus, also die Verbände organisieren ja Referenten für die Trainerausbildung. Das sind in der Regel häufig Trainer und erfahrene Leute. Und vielleicht kann man da durchaus, sag ich mal, ein Gremium bilden.
Ja.
Weil es bringt dir ja nichts, theoretisch, ich sag mal, wenn du jetzt einfach mal ein Ausschreiben machst, so welche Trainer haben Bock, weil du willst ja schon auch so ein bisschen vielleicht schauen, okay, wen fändst du denn für diese Aufgabe gut? Und dass man dann vielleicht, klar, noch ein paar Plätze lässt, auch vielleicht für ein bisschen frisches Blut, ne, aber dass du natürlich gerade die Leute, die die Trainerausbildung machen, in diese Rolle mit einbeziehst, weil die sind die Multiplikatoren in der Ausbildung.
Mhm. Ja, Jungs, dann haben wir die Zeit gut rumgekriegt. Als Fazit würde ich mal sagen, ich glaube, wir haben jetzt nicht wirklich das Problem Rassismus als ausgrenzende Erscheinung, sondern eher so dieses Mitgängertum, Blödsinn labern, nicht drüber nachdenken, was man da eigentlich verbreitet. Ist trotzdem ein Problem, dem wir begegnen müssen, und das können wir im Verein dann als Vorbild tun, dagegen angehen. Aber damit wir als Vorbild fungieren können, muss der Verband oder sollte der Verband die Leute dazu befähigen, ein Vorbild zu sein. Können wir uns darauf einigen?
Verband, aber auch Verein.
Und Verein, natürlich. Der Verein steht mit in der Pflicht, da wo es passiert. Ne?
Genau.
Gar keine Frage. Habt ihr dann noch berühmte letzte Worte, meine Lieben?
Also mit euch Zeit rumbringen, finde ich überhaupt nicht schlimm. Und ich finde, wenn du sagst, haben wir die Zeit gut rumgebracht, das hat so einen ganz kleinen negativen Touch. Also ich habe es sehr genossen. Ich fand es schön, dass ich mal wieder Zeit hatte, mit euch hier zu fachsimpeln und einfach Gedanken zu teilen. Und danke sehr, dass ich dabei sein durfte.
Markus.
Ja, ich war bei 8 Minuten 13 handgestoppt. Es hat mir wie üblich Spaß gemacht, Markus, obwohl meine Redezeit heute limitiert war.
Die Zeit kriegst du aber beim nächsten Mal nicht drauf, das kannst du vergessen.
Oh, die hole ich mir einfach. Ansonsten nein, hat Spaß gemacht und war wieder mal in meinen Augen sehr interessant. Vor allen Dingen, wenn man Dinge beleuchten kann, über die viele, viele andere gar nicht nachdenken. Das zeigt auch ein bisschen das Niveau, was wir prinzipiell hier haben.
So, versuchen zu erreichen.
Oder versuchen zu erreichen, ja. In dem Sinne, ich bin auch in der Game Week, sage ich dann auch gute Nacht.
Marco?
Nein, alles gut. Ich freue mich auch immer dabei zu sein und wie gesagt, das Thema ist, glaube ich, für jeden interessant und irgendeiner muss mal hier schreien, um das Ganze auch mal eher nach vorne zu bringen, weil es traut sich keiner. Das ist immer noch ein Thema, was sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wird, leider.
Vielleicht auch tabu-mäßig behandelt wird, ne?
Ja, und das ist ein Tabuthema, ja. Wie gesagt, was Olli vorhin auch sagte, jeder kennt das Vier-Ohren-Prinzip von Schulz von Thun, ja. Jeder fasst Dinge anders auf, wie sie gemeint sind oder sind. Und lass uns mal wieder eine vernünftige Gesellschaft werden.
Wow, das ist aber ein Riesenziel für den Schluss jetzt hier.
Ja, also vielen Dank, Leute. War wirklich wieder ein Fest, mit euch zu diskutieren. Und ich finde, das Thema war eben auch wichtig, dass man das mal bespricht. So wie ihr auch gesagt habt, es redet sonst keiner drüber. Und ich finde, es ist unsere Mission, mal den Finger auf Dinge zu legen, über die sonst keiner redet. Und ich hoffe, dass das vielleicht mal so als Anstoß für irgendwo eine Diskussionsrunde dient, wo Leute mal den Gedanken aufgreifen und anderswo diskutieren. Vielleicht irgendwo im Verein, irgendwo im Verband. Ich hoffe, dass es was gebracht hat. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Leute. Und dann gucken wir, dass wir nächsten Monat, wie wir es ja mal vorgehabt haben, monatlich zu erscheinen als Five Guys, wieder zusammenkommen. Wenn denn alle mal irgendwie einen Termin finden. Ey, Leute, ich habe hier graue Haare gekriegt, das glaubt ihr nicht.
Die hattest du schon vorher, das ist gemein jetzt. Da sind wir nicht verantwortlich. Also, aber ja.
Aber gibt's hier eine Bartordnung irgendwie so? Ich habe das Gefühl, so langsam.
Ja, ich müsste meinen wieder kürzen. Meine Tochter ruppt immer so brutal dran, dass ich schon Angst habe, Löcher im Bart zu haben. Aber gut. Ja, wir können uns auch die Birdie Boys nennen. Können wir auch machen.
Birdie Boys, nein.
Nein. Aber wir brauchen vielleicht doch mal einen anderen Namen, weil wir sind selten Five Guys. Wir sind irgendwie drei Guys oder four Guys oder six Guys. Wir brauchen da mal einen anderen Namen.
Ja, dann gehen wir doch mal ins Brainstorming.
Aber einen anderen Mal.
Und nicht live, bitte.
Nicht live, nee, das könnte cringe werden.
Ja, oder du machst es partizipativ und sag ich mal, schreibst einfach mal in den Chat zum Beispiel, habt ihr Vorschläge, wie wir uns nennen sollen?
Du meinst in unseren internen Chat?
Nee, ich meine in den Chat beispielsweise, jetzt haben wir heute Sabrina und Katja dabei gehabt, ne? Also es gibt ja den einen oder anderen, der uns auch mal folgt und vielleicht gibt es ja da einen guten Vorschlag.
Ja, also Leute da draußen, haut in die Tasten. Gut, genug gequatscht. Ich wünsche euch eine gute Nacht, liebe Leute, und dann hoffentlich bis in einem Monat.
Ja, schönes Träumchen.
Bis dann. Ciao.
Die Coach Potatoes.